Die Vorstellung hat sich verändert.
Dann nehme ich dieses hier. Können Sie mich hören? Yes. Wir machen das erst zum 19. Mal, da ist das ein bisschen aufregend. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich zum 19. Big Brother Award. Wir verleihen die seit dem Jahr 2000 schon. Wir dachten eigentlich, nach 5 oder nach 10 Jahren wäre es dann mal genug und wir hätten alles abgefrühstückt. Aber tatsächlich ist es nicht so. Wir bekommen jedes Jahr immer noch spannende Einreichungen und auch wir selber finden jede Menge Preiswürdiges. Und ich denke auch, dass wir dieses Jahr eine spannende Mischung haben und zukunftsweisende Preise dabei. Ich freue mich, dass Sie an einem Pfingstsamstag hier zu uns hergefunden haben. Normalerweise sehen Sie an dieser Stelle nämlich immer Andreas Liebold, bekannt aus Radio Bielefeld, der sonst immer die Big Brother Awards moderiert. Andreas Liebold konnte leider zu diesem Termin jetzt nicht. Und wir freuen uns aber sehr, denn ich denke, wir haben auch einen tollen Ersatz gefunden, nämlich Golini Atay. Golini Atay ist bekannt aus der ARD. Sie hat das Morgenmagazin moderiert und sie war als Korrespondentin in Kairo und in Moskau. Sie hat verschiedenste Fächer studiert in Heidelberg und in Lille. Und sie wird uns heute Abend durch die Veranstaltung führen. Bitte begrüßen Sie Golini Atay.
Ja, ich sage hallo Rina Tangens, hallo Digital Courage. Herzlich willkommen zur Verleihung der Big Brother Awards 2019 im Stadttheater Bielefeld. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Sie und euch durch den Abend zu führen. Und nicht nur Sie, sondern auch all jene, die uns per Livestream verfolgen, per Public Streaming verfolgen, ob im Original in der deutschen Sprache oder in englischer Simultanübersetzung. In Darmstadt, in Köln, in München, Bayreuth und ich glaube noch einige andere deutsche Städte. 10 Städte sind das insgesamt, ja.
Ja, Golini Atay, warum haben Sie die Einladung akzeptiert? Was hat Sie daran gereizt, die Big Brother Awards zu moderieren? Das wollte ich Sie noch fragen.
Also zum einen, ich kenne Digital Courage schon etwas länger. Damals hießen sie noch Föbert, als ich erstmals mit ihnen Bekanntschaft geschlossen habe. Ich war damals Redakteurin im ARD Morgenmagazin und habe Rina Tangens Kolleginnen und Kollegen zu der Sendung einladen dürfen, und zwar zum Expertengespräch. Und für mich ist das damals immer ein sehr spannender Einblick, sehr faszinierender Einblick gewesen in die digitale Welt, aber auch in die digitale Unterwelt, sage ich jetzt mal. Also die Frage, was sich unbewusst an Informationen preisgebe, wie ich es preisgebe, wie mein Verhalten als Mensch erforscht wird für einen Datenkapitalismus, für einen Überwachungskapitalismus, das fand ich sehr spannend. Und als Journalistin hat mich immer mehr die Frage beschäftigt, wie wird eigentlich meine Wahrnehmung als Journalistin gesteuert, digital auch gesteuert, von Konzernen, von Kommunikationsstrategen, von Staaten. Also das ist mir immer ein großes Anliegen gewesen, spannend aus der Bürgerrechtsperspektive drauf zu schauen. Wie schützen wir das Individuum vor Übergriffen? Diese Frage hat mich immer begleitet, auch bei Auslandseinsätzen, ob im Nahen Osten oder in Osteuropa, aber jetzt auch hier in Deutschland. Um einen Kinderbuchautor, den Schriftsteller Helmut Latz zu zitieren, der gläserne Mensch ist nicht nur durchsichtig, er bricht auch leichter.
Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Ganz herzlichen Dank. Wie Sie sehen, haben wir uns eine sehr schöne Umgebung ausgesucht. Die Crew der Digital Courage, die ist zum zweiten Mal, das zweite Jahr jetzt hier zum Gast im Stadttheater Bielefeld und erfreut sich an der wirklich tollen Zusammenarbeit, kann ich sagen, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Haus, sei es die Bühnentechnik, sei es die Tontechnik, seien es die Lichtsetzer oder Empfang oder Garderobe. Und ja, Sie sehen hier ein Bühnenbild, Sie sehen hier ein kleine künstlerische Akzente. Die werden zum einen gesetzt von der Künstlerin Angelika Höger. Sie lebt und arbeitet seit 2009 hier in Bielefeld, und zwar im Künstlerhaus Artists Unlimited. Und dieses Jahr hat sie im Foyer mit der Idee des Whistleblowing gespielt. Und hier auf der Bühne übrigens mit der Idee des Brandschutzes und einer, ja, sagen wir mal, brennenden Welt. Und zum anderen befinden wir uns hier in diesem charmanten Büro oder charmanten Wartezimmer, befinden wir uns in einer Theaterkulisse, genauer gesagt in einer Operettenkulisse, die Operette von Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt. Die feierte nämlich gestern hier ihre Premiere. Und in dieser Operette, da wirft ja Jacques Offenbach erhabene Götterfiguren von ihrem Sockel und zeigt sie mit ihren menschlichen Schwächen. Und Schwächen, würde ich sagen, das ist ein gutes Motto für den heutigen Abend, denn die Preise, die heute hier vergeben werden, die decken solche Schwächen auf. Der Preis, Big Brother Award, der ist im Jahr 2000 geboren. Er wird verliehen von einer Jury aus Bürgerrechtlern. Er ging und er geht an Politiker, an Firmen, an Behörden, an Organisationen. Es ist ein Preis, der ein, ich sag mal, seht her bedeutet. Ein Preis, der Licht ins Dunkel bringen will. Ein Preis, der sagt, was Rabattkarten, Scoring-Systeme, Steuer-IDs, gespeicherte Vorratsdaten, Mautkameras und vieles mehr für unsere Grundrechte bedeuten. Zuweilen hat es welche gegeben, die den Mut hatten, die Trophäe persönlich entgegenzunehmen. Nach jeder Laudatio werde ich ins Publikum fragen, werde meine Brille aufsetzen und ins Publikum fragen, ob der oder die Preisträgerin den Preis entgegennehmen möchte. Und das bitte in einer freundlichen Atmosphäre, in einer respektvollen Atmosphäre der Kommunikation, nicht der Konfrontation. Und wie dieser Preis aussieht, das stellte Ihnen jetzt der Gründungsvorstand von Digital Courage vor, Netzaktivist und Künstler Padelun.
Ja, diese kleine hübsche Statue, sie hätte 3 Meter sein müssen, damit ihr sie besser seht, aber ist von dem Künstler Peter Sommer aus Oerlinghausen gebaut worden. Er hat das vor 20 Jahren für uns gemacht mit einem sehr, sehr aufopfernden Preis. Also er hat ganz wenig Geld dafür gewollt. Und er hat diese Figur gebaut als ein Teil, das kein Rückgrat hat. Wenn man sie sich also einmal anschaut und umdreht, wird man feststellen, diese Menschen haben kein Rückgrat, und er fand das ganz prima. Die Glasplatte habe ich selber dazu ja, gewünscht. Da ist ein Hexadezimalcode drauf, damit das ist so für ihn gesehen, so war das einfach der Datenstrom, der die Menschen zerteilt. Und da ist jetzt aber tatsächlich auch was drin kodiert, aber nicht etwa eine Textstelle aus dem Buch 1984, sondern aus dem Buch Schöne neue Welt von Aldous Huxley, nämlich darüber, wie Menschen sich selber in Kategorien einteilen und sich selber diesem ganzen schrecklichen System ausliefern. Einmal einen Applaus für Peter Sommer und seine tolle Figur.
Vielen Dank, Padelun. Und der erste Preis, kommen wir gleich zum ersten Preis, der erste von fünf Kategorien. Der erste Preis gilt einem, ich sage mal, behördlichen Unterfangen, das einen ganzen Untersuchungsausschuss beschäftigt hat. Es ist ein Déjà-vu-Preis. Vergangenes Jahr tauchte sein Thema hier auf und hat nichts von seiner Brisanz verloren. Unser Laudator ist Rechtsanwalt, Publizist, Vorstands- und Kuratoriumsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte und Mitherausgeber des Grundrechte-Reports sowie stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen. Er wurde 38 Jahre lang vom Verfassungsschutz überwacht, musste sich dagegen durch die Instanzen klagen und klagt immer noch, um dieser Überwachung ein Ende zu setzen. Begrüßen Sie mit mir Jurymitglied von Digital Courage, Dr. Rolf Gößner. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Atay, und einen guten Abend, meine Damen und Herren. Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Behörden und Verwaltung geht an den hessischen Innenminister Peter Beuth, CDU. Warum? Er erhält den Negativpreis erstens für die bundesweit erstmalige Anschaffung einer Analysesoftware der CIA-nahen Firma Palantir. Zweitens dafür, dass diese umstrittene US-Firma über Einsatz und Betrieb der Software Zugang zum Datennetz der hessischen Polizei erhält. Und drittens dafür, dass mit dieser Analysesoftware Massendaten aus polizeieigenen und externen Quellen in Sekundenschnelle automatisiert verknüpft, analysiert und ausgewertet werden können, mit fatalen Auswirkungen auf Grundrechte, Datenschutz und Rechtsstaat. Ja, es stimmt. Gerade wurde es schon angedeutet. Wir haben die schwarz-grünen Regierungsfraktionen in Hessen schon letztes Jahr mit dem Big Brother Award ausgezeichnet, und zwar für ihre damals geplante Verschärfung des Verfassungsschutz- und Polizeigesetzes. Trotz aller Proteste sind diese Gesetze, es war im Juli 2018, verabschiedet worden und seitdem in Kraft. Damit darf die hessische Polizei inzwischen neue Überwachungsmaßnahmen ergreifen, etwa heimlich Staatstrojaner installieren oder Menschen in elektronische Fußfesseln legen, von denen sie nur annimmt, dass sie künftig Straftaten begehen könnten. Damit aber noch nicht genug. Um diese neuen präventiven Aufgaben zu erfüllen und die dabei entstehende, anfallende Datenflut zu bewältigen, holte sich die Polizei auch noch die umstrittene CIA-nahe Firma Palantir ins Haus. Und deshalb kommen wir erstmals in der Geschichte der deutschen Big Brother Awards nicht darum herum, einen zweiten Preis, einen Strafpreis in Folge an einen Datenfrevler derselben Regierungskoalition desselben Bundeslandes verleihen zu müssen. Nun, der hessische Innenminister Peter Beuth ist dafür verantwortlich, dass die US-Firma Palantir beauftragt worden ist, ihre Analysesoftware Gotham im IT-System der hessischen Polizei zu installieren und in Betrieb zu setzen. Benannt ist diese Software nach jener fiktiven, von Kriminalität und Korruption verseuchten Stadt, in der Batman Verbrecher jagt und für Recht und Ordnung sorgt. Nachdem die Gotham-Software an hessische Polizeibedürfnisse angepasst worden ist, heißt sie Hessen-Data. Tja. Zur Nutzung ermächtigt wird die Polizei mit § 25a des verschärften hessischen Polizeigesetzes, weshalb dieser Paragraph dann auch spöttisch Palantir-Ermächtigung genannt wird. Und danach dürfen umfangreiche Datenanalysen durchgeführt werden zur vorbeugenden Bekämpfung von über 40 Straftaten sowie zur Abwehr bestimmter Gefahren. Nun, was aber ist so problematisch und grundrechtsschädigend an dieser Verknüpfungs- und Analysesoftware der Firma Palantir? Palantir benannt nach den sehenden Steinen aus Herr der Ringe, manche erinnern sich, ist eine der umstrittensten Firmen des Silicon Valley, so die Süddeutsche Zeitung. Sie gilt als, nach Einschätzung der US-Bürgerrechtsvereinigung ECLU als Schlüsselfirma in der Überwachungsindustrie. Der US-Star-Investor und Milliardär Peter Thiel, der bereits den Online-Bezahldienst PayPal mitbegründet hatte, gründete die Firma im Jahre 2004 und zwar mit finanzieller Unterstützung des US-Geheimdienstes CIA. Die Kundenliste der Firma, die liest sich wie das Who is Who der US-Militär- und Sicherheitsbürokratie. CIA, FBI, NSA, Pentagon, Marines und US Air Forces. Oder anders ausgedrückt, als Hauslieferant dieser Behörden ist die Firma tief in den militärisch-digitalen Komplex der USA verstrickt und ihr Geschäftsmodell heißt Big Data for Big Brother. Firmengründer Peter Thiel sitzt zudem im Aufsichtsrat von Facebook und hat Donald Trumps Wahlkampf mit über einer Million US-Dollar unterstützt. Nun, die hessische Polizei beauftragte also diese hochumstrittene Überwachungsfirma damit, ihre Polizeidatenbanken mit Social-Media-Daten und anderen externen Dateien zu verknüpfen und zu analysieren. Es ist hierbei keineswegs auszuschließen, dass vertrauliche Polizeidaten aus Hessen in die USA abfließen könnten, zumal bis zu 6 Softwareentwickler der Firma mit eigenen Laptops die Analysesoftware installierten, sie für die hessische Polizei betrieben und Servicezugriff haben. Als US-Firma ist Palantir übrigens auch dem FISA Act unterworfen, dem berüchtigten Foreign Intelligence Surveillance Act. Das ist das Gesetz zur Überwachung in der Auslandsaufklärung. Und das bedeutet, alle Informationen über Nicht-US-Bürger und Bürgerinnen, zu denen Palantir wie und wo auch immer Zugang bekommt, müssen im Fall einer Anordnung auch an US-Geheimdienste übermittelt werden. Und es gibt, so die Oppositionsfraktionen von FDP und Die Linke im Hessischen Landtag, keine verlässlichen Kontrollmechanismen, um das zu verhindern. So, mit Hessen-Data sollen Bedrohungslagen leichter erkannt und sogenannte terroristische Gefährder identifiziert und aufgespürt werden, also Menschen, die keine Straftaten begangen haben müssen, denen polizeilicherseits aber aufgrund bestimmter Indizien oder auch Verhaltensweisen solche künftig zugetraut werden. In der modernen Polizeiarbeit geht es ja längst nicht mehr nur um die Abwehr konkreter Gefahren, sondern um polizeiliche Aufklärung weit, weit im Vorfeld mutmaßlicher Gefahren, wo sie dann mit der letzten Polizeirechtsverschärfung in Hessen legalisiert worden ist. Und damit begibt sich die Polizei praktisch auf geheimdienstliches Terrain, wo sie prinzipiell nichts zu suchen hat. Und folgt man dem neuen schwarz-grünen Koalitionsvertrag von Dezember 2018, könnte die Analysesoftware künftig auch schon unterhalb der Schwelle der Bekämpfung von islamistischem Terrorismus und organisierter Kriminalität eingesetzt werden und damit in weit größerem Ausmaß als ursprünglich vorgesehen. Nun, inzwischen gibt es übrigens auch eine Mobilversion von Hessen Data, um etwa Zielpersonen zu orten und polizeiliche Observateure koordinieren zu können. Ja, Hessen Data ist ein Dammbruch für die polizeiliche IT-Arbeit. Bislang waren die Polizeidatenbestände der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr nicht miteinander verknüpft, weil personenbezogene Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen prinzipiell nur für den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben worden sind. Also entweder für Strafverfolgung oder aber für Gefahrenabwehr. Dieser sogenannte Zweckbindungsgrundsatz wird mit Hessen-Data praktisch aufgehoben, über den Haufen geworfen und mehr noch. Es werden nicht nur unterschiedliche Polizeidatenbanken, sondern auch noch die Verkehrs- und Inhaltsdaten aus Telekommunikationsüberwachungen zusammengeführt und durchforstet, sowie Daten aus unterschiedlichen Informationssystemen anderer Behörden, wie etwa des Melde- und Ausländerzentralregisters. Damit aber immer noch nicht genug. Ein Dammbruch ist auch, dass mit Hessen-Data erstmals auch Informationen aus sozialen Medien und Netzwerken wie Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram oder YouTube automatisch aufgerufen, abgerufen, zusammengeführt und in Windeseile mit polizeilichen Dateien abgeglichen werden können. Nun, mit Hilfe dieser rasanten Dateienverknüpfung und Datenanalyse liefert die Palantir-Software der Polizei, grafisch spannend aufbereitet, komplexe Bewegungs- und Kontaktbilder, Beziehungsgeflechte und Personendossiers sowie Anomalien oder Verhaltensmuster von Menschen. Wer kommuniziert oder trifft sich da mit wem? Oder klickt welche Internetseiten an? Welche persönlichen Kontakte, Verbindungen und Zusammenhänge gibt es zwischen bestimmten Ereignissen, Personen, Gruppen oder Institutionen? Wer verhält sich ungewöhnlich oder gar verdächtig? Auch bloße Kontakt- und Begleitpersonen, Zeugen, Hinweisgeber oder Geschädigte können dabei ins Visier der Fahnder geraten, auch wenn sie nur in loser oder zufälliger Verbindung mit mutmaßlich Verdächtigen stehen. Dabei geht es nicht mehr in erster Linie um harte Fakten und Beweise, sondern um mehr oder weniger zufällige Analyseergebnisse dieser automatisiert zusammengemixten Datensammlungen. Stellen Sie sich einfach mal vor, Ihre alltäglichen Aktivitäten, mit denen Sie bekanntlich Unmengen digitaler Spuren hinterlassen, machen Sie plötzlich verdächtig, weil sie aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen und in einen vollkommen anderen, neuen Kontakt oder Kontext gestellt werden. Vielleicht kommt Ihnen die hessische Polizei auf die Spur, nur weil Sie zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort waren, eine Wohnung in der Nähe eines Tatortes haben oder einfach mit einer anderen Person verwechselt worden sind. Dieses Analysesystem scheint zwar sehr leistungsfähig zu sein, aber eben auch Manipulations-, Willkür- und diskriminierungsanfällig. So, durch die neuen gesetzlichen Überwachungsermächtigungen der hessischen Polizei, die letztes Jahr verrechtlicht worden sind, können solche Analyseergebnisse für die Betroffenen zu besonders gravierenden Konsequenzen führen. Denn wer auf diese Weise als auffällig, als angebliche Risikoperson oder sogenannten Gefährder herausgefiltert wird, hat unter Umständen mit dem heimlichen präventiven Einsatz von Staatstrojanern auf seinen Endgeräten zu rechnen, kann unter Meldeauflagen oder auch unter Kontaktverbot oder Aufenthaltsverbot gestellt werden, in elektronische Fußfesseln gelegt oder in Präventivhaft genommen werden. Auf welche Art und Weise die Software Hessen-Data ihre Analysen letztlich vornimmt, das bleibt im Übrigen Geschäftsgeheimnis der Firma Palantir. Und damit entziehen sich die Algorithmen hinter den möglichen polizeilichen Erkenntnissen der öffentlichen und demokratischen Kontrolle. Bemerkenswert ist übrigens auch, wie die Kooperation der hessischen Polizei mit Palantir eingefädelt worden ist. Ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags befasste sich im vergangenen Jahr monatelang mit der Frage, ob die Auftragsvergabe an Palantir möglicherweise rechtswidrig ist und welche Rolle der Innenminister dabei spielte. Beide Fragen sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Jedenfalls erfolgte die Vergabe in intransparenter Weise. Die Leistungsbeschreibung war auf Palantir und ihre Software zugeschnitten, sodass andere mögliche Anbieter keine gleichberechtigte Chance hatten, obwohl es Alternativen gab. Und es macht darüber hinaus misstrauisch, wenn die Öffentlichkeit über den Kaufpreis der Palantir-Software im Dunkeln gelassen wird. Ihr Wert beträgt nach offizieller Mitteilung, Zitat, 0,01 Euro, ohne Mehrwertsteuer. Gegenüber Spiegel Online räumte das hessische Innenministerium ein, dass dies nicht der tatsächliche Preis sei, wollte diesen aber aus Gründen des öffentlichen Sicherheitsinteresses des Landes Hessen nicht nennen. Ja, wie kann eine solche Information die öffentliche Sicherheit gefährden? Werden etwa Straßenunruhen oder gar Anschläge befürchtet? Hessens Innenminister Beuth nimmt offensichtlich lieber Spekulationen in Kauf, als transparent zu arbeiten, wie es in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollte. So, Fazit. Der Einsatz der wohl millionenschweren Palantir-Software bedeutet eine neue Qualität der Datenverarbeitung. Die Polizei schwärmt gar von einem Quantensprung in der polizeilichen Arbeit. Oder anders und klarer ausgedrückt, mit Hessen Data geht das schwarz-grün regierte Hessen einen weiteren großen Schritt in Richtung Kontroll- und Überwachungsstaat. Die Analyseplattform Hessen Data steht im Dauerkonflikt mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Außerdem wird mit dem Einsatz der Palantir-Software eine ganz wichtige Grundsäule des Datenschutzes buchstäblich niedergerissen, nämlich das schon erwähnte Prinzip der Zweckbindung, wonach personenbezogene Daten grundsätzlich nur für den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben worden sind. Und das Ganze auch noch weitgehend ohne wirksame Kontrolle und in einer unheiligen Allianz mit einem Hauptakteur des US-amerikanischen Militär- und Geheimdienstkomplexes. Ja, da können wir nur sagen: Herzlichen Glückwunsch, Herr Minister Peter Beuth, zum Big Brother Award 2019. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Rolf Gössner. Ich schaue in das Publikum. Ist denn ein Vertreter des hessischen Innenministeriums oder der hessischen Landesregierung hier, um den Preis entgegenzunehmen? Gut, offenbar nicht. Dann machen wir jetzt weiter. Nachdem wir uns mit Behörden und mit Politik beschäftigt haben, schauen wir auf ein anderes Feld. Auf die immer neuen Überwachungsmöglichkeiten in unserer Arbeitswelt. Die Beschwerden und die Eingaben zur digitalen Datensammelwut und Überwachungswut, die haben zugenommen. Und dazu möchte ich jetzt ein Jurymitglied von Digital Courage auf die Bühne bitten. Er ist Professor für Arbeitsrecht und Recht der Informationsgesellschaft an der FH Frankfurt am Main und er ist Berater für betrieblichen Datenschutz. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Wedde. Grüß Sie. Ich nehme das Mikro, wenn Sie gerne hier hin. Herr Wedde, es hat in diesem Jahr 2019 gibt es keinen Big Brother Award für den Bereich Arbeitswelt. Können wir jetzt davon ausgehen, dass irgendwie alles gut ist? Oder gibt es da vieles, was wir nicht beobachten und nicht sehen oder nicht sehen können?
Da ist natürlich nicht alles gut. Und es wäre ja schön, wenn wir keinen Big Brother mehr für Arbeitswelt vergeben müssten, weil das würde ja heißen, dass Arbeitgeber beispielsweise Datenschutz ernst nehmen, Persönlichkeitsrechte ernst nehmen, dass sie die Einsparvorteile durch schlechten Datenschutz hinter marktwirtschaftliche Überlegungen zurückstellen, dass damit alles gut wäre. Das ist natürlich nicht so. Es gibt ein paar Unternehmen, große Unternehmen, die sehr viel Geld in Datenschutz stecken, weil sie auch Angst vor Geldbußen haben oder weil sie wirklich gelernt haben. Tatsächlich ist es so, dass Arbeitsrecht weiterhin preiswürdig ist. Es gibt eine ganze Reihe von Vorfällen, fängt in kleinen Unternehmen an, geht über mittelständische Unternehmen, trifft Einzelpersonen, trifft ganze Gruppen, ist teilweise zufällig, ist teilweise gezielt. Aber da gibt es immer noch eine ganze Reihe von Vorfällen, die im Datenschutz relevant werden, bloß sie kommen nicht mehr an die Oberfläche. Nicht? Und da muss man dann vielleicht immer ein bisschen Medienschelte betreiben. Also so kleine Fälle interessieren dann auch Journalisten nicht. Also ich kriege immer wieder Anfragen, haben Sie nicht mal was Spannendes, wo ich sage, ich kenne da einen Fall von einer Frau Ende 50, die ist gerade anhand Vertriebsdaten analysiert worden, dass sie angeblich Arbeitszeitverstöße begangen hatte, hat man gekündigt, das fände ich mal einen spannenden Fall, dann wird schon abgewunken, das zählt nicht so. Und größere Fälle bleiben tatsächlich oft auch mal unter der Decke, weil in Betrieben so Alarmsysteme funktionieren und das kommt dann gar nicht an die Oberfläche oder wenn, dann nur so ganz rudimentär. Und so der große Big Bang, der fehlt derzeit und damit auch so ein Bewusstsein für Beschäftigtendatenschutz. Das Problem ist immer noch virulent. Deswegen tut es mir eigentlich leid, dass wir dieses Jahr keinen so richtig geeigneten Preisträger gefunden haben.
Trotzdem, von den unzähligen Fällen, können Sie uns da vielleicht ein, zwei Vorfälle erzählen, dass wir uns ein Bild machen können?
Ich habe jetzt gerade überlegt bei der Frage, wie lange haben wir Zeit heute Abend? Nicht?
Wir haben ein bisschen Zeit.
Ja, ja. Also ich kenne selbst eine ganze Reihe von Vorfällen, über die darf ich bloß nicht reden, weil ich die als Sachverständige oder Gutachter erfahre und dann Stillschweigen wahren muss. Aber also deswegen, alle die Fälle, die ich jetzt erzähle, haben mit der Realität nichts zu tun. Sind alle so verfremdet, dass man nicht drauf schließen kann. So im Kleinen, stellen Sie sich nur mal vor, ein Vertriebsleiter, Vertriebsorganisation im großen Unternehmen, der hat alle Administratorenrechte und kann mit diesen Administratorenrechten, hat mit IT gar nichts zu tun, natürlich in alle Daten reingucken der Vertriebsorganisation. Und der hat sich als Hobby Rennlisten gemacht, hat geguckt, welche meiner Vertriebsmitarbeiter sind gut oder schlecht. So der Klassiker, die Rennlisten, deswegen steht in jeder Betriebsvereinbarung drin, die sind verboten, so auch in dem Unternehmen. Er hat die dann genommen und mit der Gehaltsdatenbank korreliert. An die Daten kam er auch ran und hat er gesagt, der da ist älter und teuer, der da ist jünger und teuer, nicht so leistungsfähig, die müssen weg. Und dann hat er die angesprochen und gefragt, ob sie denn nicht besser ihre vorzüglichen Fähigkeiten woanders irgendwo einbringen wollten. Die nicht wollten, kriegten dann eine Kündigung wegen Arbeitszeitbetrug. Nicht? Er ist darauf angesprochen worden, es hat gegen alle Betriebsvereinbarungen verstoßen. Und dann hat er gesagt, ja, also er hätte das zufällig so beim Ausprobieren des Systems entdeckt und gar nicht gewusst, dass es datenschutzfeindlich ist, nicht? Zweites Beispiel.
Ganz zufällig natürlich.
Ganz zufällig, es ist alles zufällig, nicht? Sie werden sehen, das ist alles zufällig. Zweites Beispiel, da wird es dann schon kritischer. Stellen Sie sich eine große Bank vor. Da ist ein großer Raum, da sitzen die Systemadministratoren, die Menschen, die ja auch an Gelddaten ran können. Also da wird überwacht, was die tun, das ist auch vernünftig. Da ist dann ein Teil des Raumes, da sind die Menschen dann auch noch mit zwei Kameras überwacht. Eine Kamera auf den Monitor, die andere auf die Tastatur. Das sind Dienstleister eines externen, also Mitarbeiter eines externen Dienstleisters. Auf der anderen Seite sitzen die Mitarbeiter der Bank, da sind keine Kameras. Die Dienstleister-Mitarbeiter haben ihrem eigenen Betriebsrat gesagt, was soll das? Der ist zu seinem Arbeitgeber gegangen und der Arbeitgeber hat gesagt, wenn wir die Kameraüberwachung ausschließen, sind wir ein Joblos, ist der Auftrag weg. Die Mitarbeiter in der Bank, das ist ja das Spannende, haben keine Kameras, die haben einen Betriebsrat, der das untersagt hat. Nicht? Also da merkt man, wie es auseinandergeht. Es wird dann immer begründet, dass es die BaFin, Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die fordert das. Ich habe da mal bei der BaFin nachgefragt, die sagen, wir fordern das nie. Das wäre ja nicht rechtens. Und da wird noch gesagt, steht im Gesetz steht das auch nicht. Und man macht es eigentlich auch, weil man Angst vor der BaFin hat. Und dann vielleicht noch so ein letztes.
Also die Arbeitgeber kennen eigentlich diese Vorwände und wissen ganz genau, mit welchen Karten sie zücken müssen.
Also ich will das nicht pauschalisieren. Ich kenne Arbeitgeber, die sehr datenschutzkonform sind, eine ganze Menge eigentlich. Aber es gibt dann immer wieder welche, die dann so Ausreden suchen. Nicht? Und das letzte Beispiel, dann werden Sie alle merken, das trifft auch alle. Callcenter, da rufen wir immer mal an. Nicht? Mhm. Und in Callcenter läuft schon Spracherkennungssoftware hier und da. Man kann das noch nicht so richtig rauskriegen. Man erfährt es immer und es ist nicht so richtig offiziell. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Ihr Fahrrad verloren. Es ist geklaut worden. Mhm. Und Sie wissen natürlich, das ist nur versichert tagsüber, von 7 bis 7. Dann rufen Sie in dem Callcenter an und sagen, ja, es war 7 Uhr oder 9 Uhr und Sie haben sich jetzt vertan, es war in Wirklichkeit abends. Dann erkennt die Software an Ihrer Stimme, ob Sie lügen oder nicht. Und der Callcenter-Agent kriegt den Hinweis, die lügt oder die lügt nicht. Wenn Sie nicht lügen, ist kein Problem, wird erledigt. Wenn die Software sagt, die lügt, überlegt man noch gute Kunden, schlechte Kunden. Das ist die eine Seite gegen Kunden. Und parallel werden die Beschäftigten drauf analysiert, wie sie denn mit den Menschen umgehen. Haben sie ein Lächeln in der Stimme? Diese Software gibt es jetzt nur gerüchteweise. Ich weiß, dass sie im Einsatz ist. Ganz verdeckt. Und wenn man da mal nachfragt, wird gesagt, alles Testbetrieb. Und im Callcenter wissen die Arbeitgeber sehr genau, dass das so nicht rechtskonform ist, datenschutzfeindlich. Und vielleicht machen die drei Beispiele deutlich, wie weit das Spektrum ist. Ich könnte es den ganzen Abend erzählen, will ich nicht tun. Es gibt eine Fülle von Vorfällen.
Sie haben von den Betriebsräten gesprochen. Welche Rolle spielen die? Sind die überhaupt in den meisten Fällen vorhanden, da aktiv?
Das ist das Problem. Wir haben nur ungefähr ein Drittel der Betriebe Betriebsräte, meist in großen, in vielen mittelständischen, in ein paar kleinen. Und das heißt zwei Drittel ohne Betriebsrat. Da, wo Betriebsräte sind, können die ein Stück weit regeln, was mit Einzel-IT-Systemen passiert. Sie können aber nicht verhindern, dass Arbeitgeber rechtswidrig handeln. Sie müssen es erst mal wissen. Wenn Sie es erfahren, haben Sie relativ schwache Regelungs- und Reaktionsmöglichkeiten. Zum Datenschutz haben Betriebsräte kein Mitbestimmungsrecht. Bis heute nicht, obwohl die neue Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich sagt, man kann Betriebsvereinbarungen abschließen zum Datenschutz. Wie macht man das ohne Mitbestimmungsrecht? Da haben Betriebsräte wirklich ein großes Problem. Und also die machen eine gute Arbeit und da können sich Beschäftigte immer freuen, dass Betriebsräte da sind, aber die sind nicht die eierlegende Wollmilchsau, die können nicht alles regeln und sie können auf gar keinen Fall Systeme verhindern.
Ich stelle mir gerade die Situation vor, wenn ich die Betroffene wäre als Beschäftigter, wie schwierig ist das da eigentlich, so etwas öffentlich zu machen?
Es ist sehr schwierig. Man muss wissen, im deutschen Arbeitsrecht ist es so, es gibt das Instrument der Verdachtskündigung. Wenn der Arbeitgeber meint, da hat ein Arbeitgeber ihm Schlechtes getan, kündigt er erstmal, nicht? Und da haben sehr viele Beschäftigte Angst vor Repressionen. Also ich kriege oft Anrufe, weil man mich übers Netz irgendwie findet von Menschen, die was berichten, wo ich dann immer sage, es ist ganz furchtbar, aber wo ich dann auch sage, Leute, wollt ihr das wirklich öffentlich machen? Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Dann sagen die, nee, wir wollten ja nur mal wissen. Was können wir tun? Was können die tun? Die können zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten gehen. Nun weiß man schon seit 97, da hat das BAG gesagt, die sind nicht neutral. Die werden vom Arbeitgeber eingesetzt. Und da gibt es welche, die machen einen tollen Job, aber es gibt auch ganz viele, die sind wirklich sozusagen his master's voice, die sind Mitarbeiter des Arbeitgebers. Und wenn da ein Beschäftigter hinkommt, wird es schwierig. Ich habe das gerade letzte Woche erfahren. Da hat sich ein Arbeitnehmer beschwert beim Datenschutzbeauftragten, wurde eine Woche später von seinem eigenen Chef zitiert, der den Beschwerdebrief auf dem Tisch hatte, weil der Datenschutzbeauftragte ist mit dem Beschwerdebrief hinmarschiert zum Chef. Chef hat gesagt, komm nicht in Frage. Und warum hat er sich gerührt? Das ist ein Datenverstoß des Datenschutzbeauftragten, für den Arbeitnehmer sehr schwer. Ja, und wo können Arbeitnehmer noch hingehen? Zu den staatlichen Aufsichtsbehörden. Die machen auch einen guten Job, sind aber personell sehr schlecht ausgestattet. Ein Landesdatenschutzbeauftragter verteilt Zahlen. Ich habe so ein Schreiben gesehen, da hat sich ein Beschäftigter dahingewandt, hat eine Mail gekriegt, sie haben die Nummer 5430, kein Witz, 5430. Wir schaffen es in diesem Jahr nicht mehr, uns mit ihrem Fall zu beschäftigen. Und das ist wirklich eigentlich ein Skandal, dass da die Datenschutzaufsichtsbehörden nicht besser ausgestattet werden. Und dann bleibt Arbeitnehmern nicht viel mehr übrig, als das runterzuschlucken. Wenn es ein Betriebsrat ist, zu dem können sie gehen, der kann ein Stück weit helfen. Aber letztlich gibt es da keine wirklich effektive Instanz, wo man hingehen kann, wie die Polizei. Man wählt die Nummer und dann kommt die auch und hilft, wenn ein Einbrecher im Haus ist. Die gibt es eben da genau nicht.
Mhm. Noch eine letzte Frage, wie steht es um den Informantenschutz? Also wie weit ist der Informantenschutz überhaupt?
Ja, das ist ja weit gefasst, nicht? Wir haben in Deutschland immer noch kein Gesetz für Whistleblowing-Schutz, nicht? Das wird ja immer wieder gefordert. Es gab schon vor Jahren Anhörungen im Bundestag. Es gibt Gesetzentwürfe. Da kommt zu Recht nichts voran, obwohl jeder sagt, man braucht es. Deswegen sind Arbeitnehmer da in dieser Situation, Arbeitsverhältnisse ja auch immer existenziell so ein bisschen alleingelassen. Ich habe schon angesprochen, Sie können zum Betriebsrat gehen. Mhm. Man müsste aber auch, wenn man so ein Whistleblowing-Recht hätte im beschäftigten Datenschutz, dann auch eine effiziente Reaktion haben. Da müsste was passieren. Nur mitteilen hilft nicht weiter. Und das andere, da mache ich nochmal Werbung in eigener Sache hier für uns. Also das, was wir hier ausgezeichnet haben zum Arbeitsschutz Big Brother, hat immer eine Wirkung gehabt. Da sind Kündigungen zurückgenommen worden, da sind Verfahren zurückgenommen worden, da sind Kameras abgebaut worden, die da waren. Wir wissen ja meist sehr viel mehr, als wir hier sagen. Wir müssen das ja auch vertreten können. Das bewirkt schon was. Nun können wir nicht in vielen tausend Fällen helfen. Aber der ganz wichtige Punkt ist, dass ja auch so exemplarische Fälle Arbeitgebern immer deutlich machen, da passiert was. Von daher kann ich alle nur einladen, es ist ja immer nach dem Spiel, vor dem Spiel. Es gibt auch einen Big Brother Award im nächsten Jahr, sich zu melden. Also wir haben bisher den Informantenschutz hier sehr ernst genommen, muss man ganz ehrlich sagen. Da geht nichts raus, was irgendwo jemandem schaden könnte. Lieber verzichten wir auf eine Nominierung. Und deswegen hoffe ich, dass alle Leute das wahrnehmen. Wenn sie sagen, wir haben da ein Problem, dann sollen sie es uns mitteilen und wir hoffen dann, was tun zu können.
Wunderbar. Ich bedanke mich sehr für diesen sehr, sehr spannenden, sehr lebendigen Einblick. Dankeschön. Herr Professor Wetter, ich wollte Ihnen nur sagen, ich als Journalistin habe mir zum Auftrag gemacht und nochmal mitgenommen, dass ich näher mich mit diesem Bereich beschäftigen möchte. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie jedes Jahr gibt es neben den Preisen die Sie hier erleben dürfen. Neben den Gesprächen gibt es auch Live-Musik. Und dieses Jahr kommt die Live-Musik von einem Chorprojekt. Dieses Chorprojekt hat sich vor 3 Jahren gegründet. Und da ging für die Musical-Darstellerin Kerstin Töller ein Traum in Erfüllung. Und zwar ein Laienchor zu gründen, ein Laienchor zu leiten, der die ganze Vielfalt der Stadtgesellschaft Bielefelds reflektiert. Ich freue mich sehr auf das Chorprojekt One Voice mit ihrem Song Tachophonie. Ein ganz, ganz herzlichen Dank an One Voice. Ich muss mich hier immer ein bisschen durch den Brandschutz lavieren, aber hier bin ich wieder. Ganz herzlichen Dank nochmal an One Voice. Vielfalt ist das Thema beim Chorprojekt One Voice. Vielfalt unserer Herkunft, unserer Geschichte, unserer Wurzeln. Und die Frage, woher wir stammen, ist eine große Frage. Woher komme ich? Wer sind meine Vorfahren? Vielleicht auch, sind da Menschen dabei aus Ländern, von denen ich eigentlich nie gedacht hätte, dass sie irgendwie in meiner Familiengeschichte auftauchen? Mehr will ich jetzt gar nicht zum nächsten Thema verraten. Ich bitte um unseren nächsten Laudator auf die Bühne. Er ist aktiv in der Deutschen Vereinigung für Datenschutz und im Netzwerk Datenschutzperspektive. Herzlich willkommen, Digital Courage Jurymitglied Dr. Thilo Weichert.
Hallo. Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Biotechnik, ganz neu, geht an die Firma Ancestry.com mit ihrer Niederlassung in München. Weil sie das Interesse an Familienforschung dazu ausnutzt, Menschen zur Abgabe von Speichelproben zu veranlassen. Familienforschung, auch Ahnenforschung, Genealogie genannt, ist ein relativ harmloses Hobby. Wer bin ich? Wo komme ich her? Mit wem bin ich verwandt? Diese Fragen wurden früher mit Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden, Familienstammbäumen oder Kirchenbüchern beantwortet. Die Gentechnik eröffnet nun ganz neue Erkenntnismöglichkeiten, da die Analyse unserer Gene, unserer DNA, verrät, mit wem wir biologisch verwandt sind, und auch das im dritten oder vierten Grad, setzt die sogenannte biogeografische Herkunft unserer Urahnen, also die Frage, in welcher Region meine Familienmitglieder in vergangenen Generationen gelebt haben, lässt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit genetisch bestimmen. DNA ist die englische Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure, die wissenschaftliche Bezeichnung für unser Genom. Also die Gesamtheit unserer Erbanlagen und die Erkenntnisse daraus sind verblüffend. Kein Wunder, dass viele Familienforschende ihren Speichel zur Untersuchung einsenden, um mehr über sich herauszubekommen. Familienforschung als Hobby ist in den USA weit verbreitet. Viele Firmen bieten hierzu ihre Dienste an und Marktführer ist Ancestry.com mit angeblich derzeit mehr als 10 Millionen Kundinnen weltweit und 20 Milliarden weiteren Datensätzen und Urkunden, gefolgt von der anderen Ancestry, von der anderen DNA-Firma Google und Google-Gründung 23andMe mit 5 Millionen DNA-Analysen. Ancestry hat jetzt in München eine Niederlassung gegründet und drängte kurz vor Weihnachten 2018 massiv auf den deutschen Markt. Versprochen wird eine Selbstentdeckungsreise, Erstaunliches über sich selbst, Schlüssel in die Vergangenheit. Das Ganze für einen Einführungspreis für 79 Euro. Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand. Ein Stäbchen, immerhin hat im Jahr 2003 die erste Entschlüsselung des gesamten menschlichen Genoms mit seinen über 3 Milliarden Basenpaaren des gesamten menschlichen Genoms im Human Genome Project noch 3 Milliarden Euro gekostet. 2008 fielen die Kosten pro Genom auf 1 Million Euro und im Jahr 2012 konnte erstmals das 1.000-Euro-Genom mit der inzwischen verfügbaren Rechenpower und den neuen Analysemethoden innerhalb von wenigen Stunden analysiert werden. Das Angebot ist nicht nur billig, sondern auch einfach zu bekommen. Im Internet mache ich mir ein Ancestry-Konto, richte ich das ein und bestelle ein Testkit. Meine Speichelprobe wird dann in ein Labor geschickt und 6 bis 8 Wochen später kann ich dann im Internet über einen Account die Ergebnisse abrufen. Toll! Dass da alles mit guten Dingen zugeht, dafür verbirgen sich angeblich dann im Ende 2009 deutschsprachige Partner, etwa Landesarchive, Deutsche Nationalbibliothek, das Deutsche Auswandererhaus, die Marineschule Mürwik und sogar auch das Schweizerische Bundesarchiv und der Niedersächsische Landesverein für Familienkunde. Nur, als wir sie dann darauf angesprochen haben, auf diese Partnerschaft, hat die keine Ahnung davon. Schnell verschwand deshalb dann auch diese illegale Werbemethode. Das Angebot von Ancestry sei es auf der Internetseite zu lesen: Datensicherheit und Datenschutz genießen bei Ancestry oberste Priorität. Die Kunden blieben, so das Zitat, die Eigentümer ihrer Daten. Die Daten sowie die Gewebeproben würden auf Anforderung der Betroffenen wieder gelöscht und vernichtet und eine Weitergabe an Dritte erfolge nicht, außer, soweit Zitat, gesetzlich erforderlich, oder sie geben uns ihre ausdrückliche Zustimmung. Alles Palette also aus Datenschutzsicht. Der Haken liegt wie so oft im Kleingedruckten und ist im Fall von Ancestry in einem dichten Gestrüpp von Bestimmungen verborgen, einer 16-seitigen Datenschutzerklärung, 11 Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen eng gedruckt und 7,5 Seiten Einwilligung für das Forschungsprojekt Ancestry Human Diversity Project. Mit dem Einsenden des Speichels erfolgt automatisch die Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen und die erlauben Ancestry selbst mit meinen Daten unbeschränkt über, Zitat, Merkmale, persönliche Gesundheit und persönliches Wohlbefinden Forschung durchführen zu können. Wird dem Ancestry Human Diversity Project zugestimmt, so kommen mitwirkende Partner ins Spiel. Diese Partner befinden sich, Zitat, in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Dabei kann es sich um akademische Einrichtungen, Non-Profit-Organisationen und Regierungsbehörden und gewinnorientierte Unternehmen handeln. Wer in diese Ancestry Human Diversity Project einmal seine Einwilligung erteilt hat, gibt die Kontrolle über seine genetischen Daten aus der Hand und hat keinen Einfluss mehr darüber, wer was wo mit diesen Daten forscht. Circa 80% der Einsendenden geben gemäß Presseberichten bei 23andMe, also dem Konkurrenten von Ancestry, für Forschungszwecke ihre Einwilligung und machen damit ihre Angaben über sich und auch über ihre Familie. Bei Ancestry dürfte es wahrscheinlich ähnlich sein. Damit nicht genug. Den Kunden als Eigentümer ihrer Daten wird von Ancestry jegliche Auskunft darüber verweigert, über die sogenannte Forschung, über Methoden, über Partner oder die Rückschlüsse, die aus der DNA gezogen werden. Was dahinter steckt, ist offenkundig, wenn man sich diese aufstrebende junge Branche der Gendatenkraken genauer ansieht. So schloss zum Beispiel der Ancestry-Konkurrent 23andMe, der nur ein halb so großes Datenkontingent hat, kürzlich mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline über 300 Millionen US-Dollar einen Kooperationsvertrag zur Nutzung der Daten. Das Geschäftsmodell dieser Anbieter ist nicht die Ahnenforschung, sondern es geht hier um das ganz, ganz große Geld mit Gendaten, insbesondere in Kooperation mit der Pharmaindustrie als Abnehmer. Das Ganze ist also keine Win-Win-Geschichte, bei denen Kunden einfach für ihre Dienstleistung auch ein Geld bezahlen, das sie bestellt haben. Tatsächlich werden hier die Betroffenen abgezockt. Die Abzocke erinnert so ein bisschen an Google, Facebook und Company mit den Internetdaten. Die Betroffenen erhalten außer spärlichen Auswertungsergebnissen keine Auskunft über die Nutzung ihrer Daten, geschweige denn, dass sie als vermeintliche Dateneigentümer an den Gewinnen der Gewinn aus dieser Auswertung beteiligt würden. Im Gegenteil, ihnen wird von Ancestry gar verboten, ihre eigenen Datenanalyseergebnisse an Dritte weiterzugeben. Welche weiteren Begehrlichkeiten die Daten der Firma Ancestry wecken, ist 2018 in den USA bekannt geworden. Menschen, die dort ihre DNA analysieren ließen, gerieten mitsamt ihren Familien in das Visier der Polizei. Etwa, weil sie mit dem sogenannten Golden State Killer auch nur entfernt verwandt gewesen sind. Um den Täter zu ermitteln, wurde die gesamte Verwandtschaft von den Ermittlern ausgeforscht. Kein Wort bei Ancestry.com über diese potenzielle Strafverfolgung von biologischen Verwandten. Ancestry erteilt deutschen Kunden vor der DNA-Analyse auch keine humangenetische Beratung, obwohl dies verpflichtend im deutschen Gendiagnostikgesetz vorgesehen ist. Die Firma prüft auch nicht, ob eine Person berechtigt ist, die eingesendeten Speichelproben untersuchen zu lassen. So könnte zum Beispiel ein Vater DNA von sich und seinen Kindern einsenden, um auf diesem Weg de facto einen Vaterschaftstest machen zu lassen. Ancestry klärt ihn nicht darüber auf, dass ein solcher Vaterschaftstest oder ein solcher, solches Testen von anderen Personen unzulässig ist und dass es sich damit strafbar macht. Er klärt auch nicht darüber auf, dass biologische Verwandten ein Recht auf Nichtwissen haben und welche gravierenden familiären Folgen und Verwerfungen und psychischen Konsequenzen so ein Schritt haben kann, etwa wenn per DNA-Test die Unehelichkeit eines Kindes herauskommt oder ein angeblich anonymer Samenspender plötzlich ans Tageslicht gezerrt wird. Wir haben überhaupt nichts gegen Genanalysen. Diese können für Familienforschung, insbesondere aber für die Medizin, sehr wichtige Erkenntnisquelle sein. Doch sollten sich die Probengeber darüber im Klaren sein, was sie da tun. Anbieter wie Ancestry missbrauchen das Interesse an Familienforschung, um einen Genomschatz für die kommerzielle Forschung anzuhäufen, denn das ist genau ihr Geschäftsmodell. Die Datenschutzrechte der Probengeber und ihrer Verwandten müssen respektiert werden und die deutschen Datenschutz- und Aufklärungspflichten werden von Ancestry aus Profitinteresse bewusst ignoriert. Wir sehen hier einen Trend. Nach der Ausbeutung der Internetdaten wird jetzt die Ausbeutung der Gendaten das nächste große Ding. Ancestry ist insofern der Platzhirsch, der keine Grundrechts- und Datenschutzskrupel kennt. Deswegen erhält dieses Jahr Ancestry den Big Brother Award 2019 im Bereich Biotechnologie. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank, Dr. Thilo Weichert. Ist denn jemand von Ancestry.org gekommen, um den Preis abzuholen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich gerne weitermachen mit der nächsten Preiskategorie und das ist die Kategorie Kommunikation. Ich sage ganz kryptisch dazu, man kann über sehr viele Sinneseindrücke sehr viel über den Menschen erfahren, über den Menschen sammeln. Rena Tangens, Vorstandsmitglied von Digital Courage und Mitgründerin für ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet, stellt uns den nächsten Preisträger vor.
Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Kommunikation geht an die Precise Technologies GmbH in Aachen. Und zwar für ihre wissenschaftlich zweifelhafte, wahrscheinlich rechtswidrige und gefährliche Sprachanalyse. Precise, haben Sie noch nie gehört? Das kann sein, aber möglicherweise hat Precise schon von Ihnen gehört. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben sich auf eine neue Stelle beworben. Und juhu, die erste Hürde ist geschafft. Sie werden zu einem Interview eingeladen, allerdings per Telefon. Bitte beschreiben Sie den Ablauf eines typischen Sonntags. Nanu, das ist nicht so die Frage, die Sie in einem Jobinterview erwarten würden. Wie war Ihr letzter Urlaub? Die Rückfrage, warum interessieren Sie sich dafür, ist sinnlos. Denn erstens wird dieses Telefoninterview von einem Computer geführt, zweitens interessiert sich der Computer überhaupt nicht für Sie und drittens interessiert sich auch die Firma, die hinter diesem Jobtest per Telefon steht, nicht für den Inhalt ihrer Antworten. Der Computer am Telefon will einfach nur eine Sprechprobe von Ihnen und dafür muss er Sie dazu bringen, 15 Minuten irgendwas zu erzählen. Was macht Ihnen in Ihrem erlernten oder aktuell ausgeübten Beruf besondere Freude? Der Kontakt mit Menschen? Scherz, aber es geht wie gesagt nicht darum, was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen. Precise, das ist die Firma, mit deren Telefonstimme Sie da sprechen, behauptet, dass die Stimme jedes Menschen so unverwechselbar sei wie seine DNA. Und Precise behauptet, dass Sie aus einer 15-Minuten-Sprechprobe den Charakter eines Menschen erkennen könnten und wie geeignet er oder sie für einen Job ist. Prisaya zerlegt dafür die aufgenommene Sprachprobe in angeblich über 500.000 Bestandteile und analysiert alles Mögliche. Stimmhöhe, Lautstärke, Modulationsfähigkeit, Sprechtempo und Rhythmus. Dazu die Häufigkeit der Wörter, die Länge der Sätze, die Länge der Pausen, wie verschachtelt die Sätze sind, wie viele Füllwörter und wie oft man Mann oder Ich sagt, wie variabel die Stimme ist und die Akustik. Und der Computer beurteilt auch gleich, ob die Stimme emotional oder wissenschaftlich zurückhaltend oder direkt ist. Dafür vergleicht Prisaya die gefundenen Sprachmuster mit denen von Testpersonen aus ihrem Datenpool. Und dann schlägt Prisaya ihnen kurzerhand die Testergebnisse von ähnlich klingenden Testpersonen zu, also Psychotestergebnisse, und schließt daraus auf ihren Charakter, also auf ihren. Als Ergebnis kommen dann Beurteilungen heraus, wie die für die freie Journalistin Eva Wolfangel, die Prisaya im Selbstversuch getestet hat. Sie sei extrem neugierig, 8 von 9 Punkten, glücklicherweise auch sehr verträglich, ebenfalls 8, kontaktfreudig 7, risikofreudig 6. Doch gleichzeitig attestiert ihr das System einen distanzierten Kommunikationsstil und sie sei wenig unterstützend. Mal so, einerseits, andererseits. Klingt wie das Wochenhoroskop auf der Kreuzworträtselseite. Hier eine kleine Kostprobe aus solchen Horoskoptexten. Du wünschst dir, dass deine Mitmenschen dich mögen und dennoch tendierst du zu Selbstkritik. Oder manchmal hast du ernsthafte Zweifel, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und besonders schön, du bist intelligent und lässt dir nicht so schnell etwas vormachen. Solche Texte sind trivial und ein bisschen schmeichelhaft und ein bisschen kritisch formuliert. Da ist immer für jeden etwas dabei, was zutrifft. Viele Menschen fühlen sich davon angesprochen und denken, da ist doch was dran. Wissenschaftlich heißt dieses Phänomen der Barnum-Effekt. Barnum nach dem Zirkus Barnum. Für jeden was dabei. Prisaya dagegen behauptet, ihr Verfahren sei wissenschaftlich abgesichert und winkt mit einer Buchveröffentlichung im wirtschaftswissenschaftlichen Springer Gabler Verlag. Doch von seriöser Wissenschaft kann hier nicht die Rede sein, rügt Dr. Uwe Kanning, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück, in seiner Buchrezension für eben dieses Buch. Er argumentiert, es existiert keine unabhängige Forschung zum Thema. Der Algorithmus sei eine Blackbox und das Geheimnis des Anbieters. Die vorhandenen Studien haben keine eigenen Zahlen erhoben, sondern sind Masterarbeiten, die sich auf die Daten stützen, die Prisaya ihnen zur Verfügung gestellt hat. Andere Studien werden auch auf Nachfrage beharrlich nicht rausgerückt. Wir halten fest, es gibt keine Belege für den direkten Zusammenhang zwischen Sprachparametern und beruflicher Leistung. Und es gibt keine Belege dafür, dass die so erstellten Prognosen irgendeine Aussagekraft für die zukünftige Leistung von Bewerberinnen und Bewerbern haben. Die Sprachanalyse von Prisaya findet zumeist keine Kausalitäten, sondern Korrelationen. Die können völlig zufällig sein. Da könnte man ebenso auf die Idee kommen, nach Sternzeichen zu entscheiden. Oder nach Schuhgröße. Also übersetzt heißt das, wenn der Computer herausfinden würde, dass in der Vergangenheit die 3 erfolgreichsten Mitarbeiter Schuhgröße 44 hatten, dann würde er ihnen in Zukunft auch nur Menschen mit Schuhgröße 44 als Führungspersonal vorschlagen. Seit 2015 berichten die Medien immer mal wieder über Prisaya, mit wenigen Ausnahmen, meist mit dem Tenor, schau mal an, was es da schon für faszinierende Technik gibt. Manchmal spürt man ein leichtes Gruseln, doch kaum ein Journalist stellt wirklich kritische Fragen und verlangt zum Beispiel Zugang zu den ominösen Studien, die die Wissenschaftlichkeit von Prisaya angeblich belegen, die aber nicht öffentlich sind. Und niemand spießt mal die zahlreichen Widersprüche auf. So sagt Prisaya, dass Psychotests nicht aussagekräftig seien, weil die Probanden ja ahnten, welche Antworten erwünscht seien. Und dann verwendet Prisaya selbst als Grundlage einen Datenpool mit Sprachproben von Tausenden von Probanden, deren Charakter mittels Psychotest ermittelt wurden. Anders gesagt, ihr Algorithmus versucht, die Ergebnisse von Psychotests nachzubilden. Und niemand fragt danach, warum einerseits von einer unveränderlichen Sprach-DNA die Rede ist, Presire aber andererseits selbst eine App zum Trainieren von Sprache anbietet. Personalentwicklung durch Sprachtraining ist nämlich der zweite Geschäftsbereich von Presire. Die vorgebliche DNA scheint also doch nicht so unveränderlich zu sein. Die Teilnahme an so einer Sprachanalyse beim Bewerbungsgespräch ist freiwillig. Bewerberinnen und Bewerber können nicht zum Telefoninterview gezwungen werden. Das gilt auch mit der seit 2018 geltenden Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Hier konkret Artikel 7 Absatz 4, Freiwilligkeit bei der Einwilligung. Doch hey, wie weit ist es her mit der Freiwilligkeit, wenn ich einen Job unbedingt haben will? Und wer setzt nun Presire ein? Angeblich mehr als 100 Firmen in Deutschland. Einige stehen in der Referenzkundenliste von Presire drin. Da sind der Personaldienstleister und Zeitarbeitsvermittler Randstad, der Versicherungskonzern HDI und auch die Gotha Versicherung, der Transportriese Fraport, also Frankfurter Flughafen, das Handelsblatt, die Unternehmensberatung KPMG, der Stromversorger RWE, die Krankenkasse DAK, die Hotelgruppe Accor, IBM und der Mobilfunkanbieter Vodafone. Kleine Auswahl. Warum um Himmels Willen machen Firmen so etwas? Weil es modern ist, weil sie glauben, dass es sie entlastet. Einerseits von der Vorauswahl, andererseits von der Entscheidung. Denn der Computer ist schnell und es gibt Zahlen und Zahlen sind Fakten und der Computer ist ja objektiv. Oder etwa nicht. Der Kratzel, Mitgründer von Presire, behauptet in einem Spiegel-Interview, die Maschine ist weniger fehleranfällig als ein Recruiter. Eine Maschine kann nur objektiv. Das ist eine äußerst naive Sicht der Dinge. Computer verstehen uns nicht. Das dürfen wir aber nicht mit Neutralität verwechseln. Computerprogramme sind auch voreingenommen. Denn sie werden von Menschen programmiert. Menschen, die ihre eigenen Wertvorstellungen für selbstverständlich halten und sie in die Software mit einfließen lassen. Menschen mit bestimmten Fragestellungen, Zielen und Motiven. Und vor allem wird die Software mit einer ausgewählten Personengruppe als Referenz trainiert, die dann bestimmt, was in Zukunft als normal, gut oder schlecht gilt. Wissenschaftlichkeit hin oder her, schlimm sind die Folgen, wenn das Verfahren nun tatsächlich zur Auswahl von Führungskräften eingesetzt wird. Wie im Presire-Werbevideo zu sehen, Zitat, Sie suchen jemanden, der zu Ihrem Team passt? Im Bild zu sehen, Mann mit grauem Anzug und roter Krawatte, der, na was wohl, einen anderen Mann im grauen Anzug mit roter Krawatte als neuen Mitarbeiter begrüßt. Presire reitet auf dem Trend, Sprachanalyse zur Ausforschung und Klassifizierung von Menschen zu verwenden und der künstlichen Intelligenz magische Urteilskräfte zuzuschreiben. Unbewusster Nebeneffekt: Vorurteile werden durch die Reinigung in der Algorithmenwaschmaschine ganz unauffällig wieder salonfähig gemacht. Hat der Computer so ausgewählt? Wir wissen nicht warum. Aber nicht alle Firmenchefs können sich mit der Personalauswahl per Computer anfreunden. Sebastian Sachse, IT-Vorstand der Hamburg Port Authority, das ist sozusagen die Zentralverwaltung der Hamburger Hafenbehörden, sagt, ich bin ein Freund der Digitalisierung, aber wenn wir unter den Bewerberinnen und Bewerbern eine Vorauswahl per Software treffen würden, würden wir Leute mit Ecken und Kanten, die letztlich gut zu uns passen, nie zu Gesicht bekommen. Danke für diese klaren Worte. Vielleicht dachten Sie bisher, die Technik ist ja fies, aber ich bin ja nicht auf Jobsuche, also betrifft mich nicht. Falsch gedacht. Denn nun kommen wir zum dritten Geschäftsbereich von Presire, der Einsatz der Sprachanalyse im Callcenter. Wie funktioniert das? Einen kleinen Eindruck haben wir schon von Peter Wedde eben bekommen. Offenbar zeichnen Callcenter die Sprache von Anrufern auf und leiten sie an einen Server von Presire weiter und lassen sie dort in Echtzeit analysieren. Und Precia schlägt dann dem Callcenter-Agenten vor, wie er oder sie weiter vorgehen soll. Das ist, als ob die ganze Zeit ein Psychologe im Ohr des Callcenter-Agenten sitzen würde, mithört und ihm einflüstert, was er als nächstes sagen oder anbieten soll. Die Software soll zum Beispiel erkennen, ist die Kundin so sauer, dass sie wirklich kündigen will oder will sie nur einen Rabatt rausschlagen. Precia preist an, Zitat, Beschwerden sind unbewusste, emotionale Sprache pur. Eine einmalige Datenquelle und hervorragende Chance, ihre Kundenbindung dauerhaft zu vertiefen. Durch eine direkte IT-Anbindung analysiert Precia eingehende Beschwerden, erkennt psychologische Muster und liefert Hinweise und Auffälligkeiten an die Entscheider. Dabei lernt unser System im Fall der Next Best Action Empfehlung selbst mit jedem Nutzer dazu, künstliche Intelligenz, und hilft ihnen, die vorhandenen Sprachdaten ihrer Kunden in einen echten Mehrwert zu wandeln. Auch hier klingt der Marketing-Sprech von Precia übertrieben. Doch anders als bei der Vorhersage, ob jemand für einen Job geeignet ist, ist durchaus möglich, dass die Sprechanalyse etwas über die Anrufenden herausfinden kann, zum Beispiel die Herkunft, Emotionen, Unsicherheit und Stress. Seit 2014 schon bewirbt Precia seine Dienste im Callcenter-Bereich. Die Firma ist passenderweise 2016 auch Mitglied im Callcenter-Verband und beim Deutschen Dialogmarketing-Verband geworden. Sie hält sich aber merkwürdig bedeckt, konkret Auskunft über Callcenter in Deutschland zu geben, die die Sprachanalyse der Anrufenden schon im Einsatz haben. Was da alles denkbar ist, beantwortet ein weiteres Zitat von Precia-Gründer Dirk Kratzel. Wir können alles beantworten, was von unseren Kunden gewünscht wird. Zum Beispiel, was verrät die Sprache eines Kunden über ihn? Ist dieser Krankenversicherte depressiv? Lügt dieser Versicherte, wenn er eine Schadensmeldung absetzt? Dieser Einsatz von Sprachanalyse im Callcenter ist nicht nur unethisch, er ist illegal. Er verstößt gegen das Telekommunikationsgeheimnis und verletzt die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes. Das ist § 201 des Strafgesetzbuches. Und das ist strafrechtlich ganz besonders sanktionierbar. Es wird Zeit, dass sich jemand aufrafft, ein Verfahren einzuleiten. Die Landesdatenschutzbeauftragte von NRW zum Beispiel. Und die jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden sollten auch die Precia-Konkurrenz, nämlich die Startups 100 Worte aus Heilbronn und Ordering aus München, mal unter die Lupe nehmen. Ja, wir wissen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden viel zu tun haben. Aber ich glaube, da wissen wir dann auch, wo wir unseren Bundestagsabgeordneten mal sagen müssen, wo sie mehr Mittel hingeben müssen im nächsten Haushalt. Verdammt nochmal. Emotions- und Motivationserkennung per Sprachanalyse ist gefährlich, denn sie kann ohne unser Wissen irgendwo im Hintergrund passieren, wann immer wir sprechen. Diese Art der Sprachanalyse ist geradezu darauf angelegt, uns zu übervorteilen. So werden die einzelnen Menschen immer ohnmächtiger und unangreifbare Macht wandert immer mehr zu den großen Konzernen, Versicherungen, Banken und staatlichen Stellen, die Zugriff auf unsere Daten und auf solche Technologien haben. Deshalb fordern wir den Gesetzgeber auf, die Anwendung von Sprachanalyse und künstlicher Intelligenz zur Charakter-, Emotions- und Motivationserkennung muss verboten werden. Und wenn Sie, liebes Publikum, das nächste Mal bei einem Callcenter anrufen und Sie bekommen die Ansage, dass Teile des Gesprächs zur Qualitätsverbesserung aufgezeichnet werden, dann sagen Sie ganz deutlich am Anfang des Gespräches, nein, ich will nicht, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Lernen Sie, Nein zu sagen, mit freundlicher, aber klarer Stimme. Wir sagen Nein zu Precia. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award.
Lieben Dank, Renat Hangens. Ist denn der Preisträger, vielleicht eine Vertreterin oder ein Vertreter von Presire heute Abend hier? Wenn ja, möge er, möge sie sich bitte melden. Gut, wenn nicht, dann nutze ich den Hinweis. Es ist ein bisschen schwer für mich, hier reinzuschauen. Die Scheinwerfer blenden doch sehr, aber einiges kann ich doch erkennen. Wenn nicht, dann möchte ich gerne diese Zeit hier nutzen, um auf etwas hinzuweisen. Ich möchte mich im Namen des Vereins Digital Courage bedanken. Dieser Dank geht an Sie, liebes Publikum. Sie alle haben hier Eintrittsgeld gezahlt und unterstützen diese Gala, unterstützen die Big Brother Awards 2019. Aber Digital Courage e.V. organisiert nicht nur die Big Brother Awards, sondern beobachtet kritisch aktuelle technische, politische Entwicklungen, recherchiert Fakten, wie wir gesehen haben, gibt Bürgerinnen und Bürgern Auskunft, betreibt ein Büro und je erfolgreicher die Arbeit, umso höher sind die Kosten. Ich durfte einige festangestellte Kräfte kennenlernen und ich weiß, mit ehrenamtlichen Kräften allein ist das Ganze nicht zu bewerkstelligen. Das ist wirklich nur möglich mit Spenden, mit Fördermitgliedschaften. Digital Courage e.V. ist ein unabhängiger Verein, der keine staatliche Unterstützung bekommt, sprich auf Sie angewiesen sind. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön im Namen des Vereins an alle Unterstützerinnen und Unterstützer und an alle anderen. Mögen Sie sich eingeladen fühlen, mitzuwirken, mitzuspenden, dabei zu sein. Die Spende wird vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Ja, jetzt würde ich mir gerne noch kurz die Zeit nehmen, nochmal die Arbeit des Vereins, diese Recherchen kennenzulernen. Digital Courage-Mitarbeiterin Kerstin Demutsch, sie ist Campaignerin und Redakteurin. Sie stellt uns einige Recherchen vor aus der Kategorie Lob und Tadel. Kerstin Demutsch. Kerstin Demuth, medizinische Produkte, wir haben ja jetzt allerlei schon gehört, wie man Stimmen analysieren kann, wie man Speichelproben analysieren kann und was mit denen passieren kann. Es gibt noch weitere medizinische Produkte, die ja so ein bisschen nach unkomplizierter, die nach unkomplizierter Hilfe in Notlagen klingen. Beim genaueren Blick entpuppen sie sich so ein bisschen als problematisch. Und ich glaube, einige von denen haben sie sich angeschaut.
Genau. Es geht hier um einen Kandidaten, der ganz knapp einem Big Brother Award entgangen ist dieses Jahr, und zwar sogenannte Mood Tracker Apps. Es leiden immer mehr Menschen unter Depressionen und das Thema ist weiterhin leider schambehaftet, sodass manche Menschen es schwierig finden, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, mit Freunden, mit Ärztinnen. Deshalb gibt es Apps, mit denen man die eigene Stimmung reflektieren kann und herausfinden, ob man sich da vielleicht tatsächlich Hilfe suchen sollte. Das Problem dabei ist, die meisten dieser Apps werden zwar als anonym beworben, zum Beispiel bei MoodPath, einer dieser Apps, heißt es auf der Website, es sei absolut anonym, man könne das ohne E-Mail-Login, ohne Facebook-Login nutzen. Leider hat der Tech-Blogger Mike Kuketz herausgefunden, der hat sich die App genauer angeschaut, dass eben doch Daten an Facebook abfließen. Darunter sind die IP-Adresse, mit der ich im Internet surfe, die Art von Gerät, die ich nutze, die Android-Versionsnummer und alles zusammen reicht aus, um die Nutzerin höchstpersönlich ihre Person als Nutzerin dieser App identifizierbar zu machen. Das Problematische dabei ist, einerseits, was Datenschutz angeht, ist Facebook nicht zu trauen. Es gab ja auch schon einen Big Brother Award. Aber auch IT-Sicherheit ist dem Konzern offenbar nicht so wichtig. Es gab allein dieses Jahr mehrere Skandale von Instagram-Passwörtern, die irgendwo abgeflossen sind, von Sicherheitslücken im Messenger WhatsApp, durch die Spyware installiert werden kann. Und selbst wenn wir Facebook bei der Datensicherheit trauen könnten, das Unternehmen schreckt nicht mal davor zurück, seinen Werbekunden, zum Beispiel labile Jugendliche, als Zielgruppe anzubieten. Und so einem Unternehmen sollten wir unsere psychische Gesundheit nicht anvertrauen.
Es gibt noch einen Bereich, den Sie sich etwas näher angeschaut haben, und das ist etwas, was wir alle aus dem Alltag kennen, wenn wir auf den Straßen unterwegs sind. Das sind die unzähligen kleinen Videokameras, die uns überall aufzeichnen, die uns überall begleiten, die uns überall beobachten. Da hat Digital Courage ein Beispiel gefunden, dass das Prinzip Beobachtung sozusagen noch toppt. Wie funktioniert das?
Genau, zunächst mal zur Videobeobachtung. Es hat sich dadurch, dass sie so omnipräsent ist, eine Lüge schon so sehr etabliert, dass manche Leute angefangen haben, daran zu glauben. Mhm. Zu ihrer Sicherheit wird dieser Bereich Video überwacht. Kameraüberwachung bringt aber keine Sicherheit. Das legen alle Studien nahe, die es gibt. Gewalt und Terror, da hilft Videoüberwachung nicht. Alleine sowas wie Graffiti-Sprayer oder Diebe werden an unüberwachte Orte verdrängt. Jetzt ist es so, dass die Berliner Verkehrsgesellschaft, die ihre Fahrgäste, ihre Kundinnen und Kunden ständig mit Kameras überwacht, eine neue Generation von Kameras angeschafft hat, und eine Anfrage im Senat in Berlin hat zutage gefördert, dass diese Kameras auch Mikrofone besitzen.
Okay, das heißt, die Gespräche, also wenn ich direkt an den Kameras stehe, die werden dann aufgezeichnet, oder wie funktioniert das?
Die BVG behauptet, die Kameras seien, die Mikrofone seien abgeschaltet worden. Die Administratoren hätten dafür gesorgt, dass keine Gespräche aufgezeichnet werden.
Die sind einfach nur zufällig da.
Die Erfahrung zeigt, Überwachungstechnik, die einmal da ist, wird irgendwann benutzt. Darüber hinaus muss man auch sehen, dass sein Unternehmen, das seinen Fahrgästen so sehr misstraut, dass es sie ständig aus mehreren Winkeln mit Kameras beobachtet, etwas absurd ist zu verlangen, dass die Fahrgäste dem Unternehmen vertrauen, wenn es einfach sagt, unüberprüfbar, die Mikrofone, die haben wir abgeschaltet.
Eindrückliches Beispiel. Kerstin Demuth, Sie haben auch Lob zu verteilen. Wir haben gerade über einen ganz sensiblen Bereich gesprochen, nämlich Patientendaten, Gesundheitsdaten. Da gibt es auch ganz interessante Vorgänge in Deutschland. Da wird diskutiert im Bereich Patientendaten. Es geht um diesen sperrigen Begriff Telematik. Was habe ich unter diesem Vorgang zu verstehen? Zu was ist es dabei gekommen? Und wer hat sich dabei besonders hervorgetan?
Die Telematik-Infrastruktur ist ihrer Idee nach dazu da, im Zuge der Umstellung auf die elektronische Gesundheitskarte Patientendaten abrufbar zu machen für Apotheken, für Ärztinnen, für Versicherungen. Alleine dieser Sachverhalt ist kritikwürdig und der wird auch viel kritisiert, zum Beispiel von der Kampagne Stopp die E-Card oder der Freien Ärzteschaft. Das ist hier aber eine Randnotiz.
Mhm. Sondern es geht um jemanden, der etwas entdeckt hat und vorgebeugt hat.
Genau. Es geht um IT-Sicherheit. Es ist nämlich so, dass bis zum Ende dieses Monats, Juni 2019, alle Arztpraxen in Deutschland einen sogenannten Connector angeschafft haben und angeschlossen haben müssen, mit dem diese Daten dann abrufbar gemacht werden von außen. Und dafür werden externe IT-Dienstleister beauftragt, die leider fürchterlich geschlampt haben beim Anschluss dieser Konnektoren, was dazu führte, dass in Hunderten, womöglich Tausenden von Arztpraxen die Firewall- und Antivirensoftware deaktiviert wurden und die Patientendaten schlecht geschützt im Netz hingen.
Also schlecht geschützt, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, es hätte nur wenig bedurft, um da irgendwie Einblick zu bekommen?
Genau, zwei ganz entscheidende Schutzmechanismen waren nicht mehr da. Mhm. Das Gute ist aber, ein IT-Admin, der mehrere Arztpraxen betreut, nämlich Jens Ernst, hat diesen Dienstleistern auf die Finger geschaut, hat gemerkt, dass da ein Fehler unterlaufen ist, hat das in allen Praxen, für die er verantwortlich ist, behoben und zusätzlich alle Risiken auf sich genommen, die es mit sich bringt, wenn man solche Schlamperei veröffentlicht. Dafür ein ganz großes Lob an Jens Ernst, der couragiert gehandelt hat und Verantwortung übernommen hat für die Fehler anderer. Und ein ganz dickes Lob an die Freie Ärzteschaft, die immer und immer wieder kritisiert, warum man Gesundheitsdaten nicht unbedingt ins Internet hängen sollte und nicht zentralisieren sollte.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Kerstin Demuth. Ich hoffe auf mehr Lob als Tadel im nächsten Jahr, aber ich bin auch realistisch und es ist ein sehr spannender Bereich, der zum Nachdenken anregt, was in unserer Gesellschaft gerade passiert. Dankeschön, Kerstin Demuth. Ja, weiter geht es mit Musik. Es geht um zwei Titel, die der Chor One Voice vorführen wird. Und ich glaube, bei diesen Titeln kann Ihnen nicht anders als warm ums Herz werden. Bühne frei für viele Stimmen und One Voice.
Oh, One Voice war das mit You've Got a Friend and Always Look on the Bright Side of Life. Wir kommen zu unserer vorletzten Preiskategorie. Frank Rosengart vom Chaos Computer Club, CCC, von der größten europäischen Hackervereinigung, hat sich eine europäische Einrichtung genauer unter die Lupe genommen und erzählt davon in seiner Laudatio. Herzlich willkommen, Frank Rosengart. Hallo.
Moment. Bin ein bisschen größer. So. Der Big Brother Award 2019 in der Kategorie Technik geht an. Das Technical Committee Cyber, das heißt wirklich so, das Technical Committee Cyber des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen, kurz ETSI, vertreten durch den Chairman Alex Leadbeater, für seine Bemühungen, das Enterprise Transport Security Protokoll, kurz ETS, als Teil des neuen technischen Standards für die Verschlüsselung im Internet festzulegen und damit abgesicherte Verbindungen mit einer Sollbruchstelle auszustatten. Aber von Anfang an. Verschlüsselte Verbindungen, zum Beispiel beim Online-Banking oder beim Internet-Einkauf, sind mittlerweile Standard. Wir erkennen sie an zwei Zeichen. Erstens wird im Browser ein Schlosssymbol in der Adresszeile vom Browser eingeblendet. Und zweitens steht vor der Adresse ein HTTPS. Der Kommunikationskanal zwischen Browser und Server ist nun mittels Transport Layer Security, kurz TLS, gesichert. Das bisher dafür genutzte Protokoll TLS in der Version 1.2 ist gut 10 Jahre alt und im Laufe der Zeit wurden Angriffsmöglichkeiten entdeckt, mit denen kriminelle oder auch staatliche Stellen die Verschlüsselung knacken können. Es muss ein neuer Standard her. Seit über 2 Jahren setzen sich internationale Gremien wie die Internet Engineering Task Force, kurz IETF, mit Kryptografie-Experten zusammen und überlegen, wie eine solche Verschlüsselung ausgestaltet sein muss, damit sie für die nächsten Jahre als sicher gelten kann. Heraus kam die Version 1.3 der Transport Layer Security, kurz TLS. In den meisten Browsern ist eine vorläufige Version davon schon integriert. So weit, so gut, so sicher. Wenn da nicht das ETSI wäre. Denn noch während der Beratung über TLS 1.3 meldeten sich unter anderem Vertreter der Finanzindustrie zu Wort und wandten ein, dass sie strenge Compliance-Auflagen hätten, die es erforderlich machen, auch verschlüsselte Kommunikation, zum Beispiel von Finanzberatern mit ihren Kunden, zu protokollieren. Zum Beispiel, um nachweisen zu können, dass sie gesetzestreu arbeiten. Sie behaupteten, sie bräuchten einen Nachschlüssel, um trotz Verschlüsselung für Dritte selbst alles lesen zu können. Dabei handelt es sich zwar um Daten, die sie selbst auch auf ihren Servern im Klartext lesen könnten, aber für eine IT-Abteilung ist es einfacher, solche Daten an einem zentralen Punkt abzugreifen. Diese Idee für einen Nachschlüssel fanden natürlich auch die europäischen Geheimdienste brillant. Allen voran der britische GCHQ, der über Mitglieder des National Cyber Security Centers im Technical Committee Cyber beim Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen, ETSI, also unserem Preisträger, vertreten ist. Die sitzen also mit drin. Das IETF hingegen hatte sich mit dem Standard TLS 1.3 ausdrücklich gegen den Nachschlüssel entschieden. Dessen ungeachtet ging das ETSI mit dem Kopf durch die Wand und entwickelte eine spezielle Version von TLS, das sogenannte Enterprise TLS, kurz ETS. ETS hat nun diesen Nachschlüssel. Es ist eine Verschlüsselung mit Sollbruchstelle. Während beim stärkeren TLS 1.3 ein Server und ein Browser regelmäßig neue Schlüssel technisch miteinander aushandeln, wird beim ETS ein fester Schlüssel beim Serverbetreiber hinterlegt. Das mag für Banken noch legitim sein, da es in der Regel um ihre eigenen Kommunikationsinhalte geht. Der Haken beim ETS-Standard ist aber, dass staatliche Stellen die Serverbetreiber verpflichten können, einen solchen festen Schlüssel einzustellen und diesen herauszurücken, um damit sämtliche Kommunikation mit Internetseiten im Nachhinein entschlüsseln zu können, zum Beispiel versendete Nachrichten. Falls dieser Nachschlüssel Kriminellen in die Hände fällt, können diese zum Beispiel auch Passwörter oder andere sensible Informationen abgreifen. Eine besondere Gemeinheit ist außerdem, dass dieser kaputte Verschlüsselungsstandard für Browser und damit für die Nutzerinnen nicht von dem echten zu unterscheiden ist. Es wird weiterhin das Schlüsselsymbol angezeigt und der Browser hat technisch kaum eine Möglichkeit zu erkennen, ob es ein fester Verbindungsschlüssel ist, der beim Serverbetreiber hinterlegt ist. Die Mitglieder unseres Preisträgers, das Technical Committee Cyber, haben damit trotz aller Warnungen der IETF und anderer Experten einen zweiten Standard, einen parallelen Standard geschaffen, der wohl auch in der Praxis verwendet werden wird. Aber wer ihn verwendet, bringt Nutzerinnen und Nutzer in erhebliche Gefahr, dass ihre vermeintlich sichere Kommunikation ohne ihr Wissen ausspioniert werden kann. Daher raten wir allen Entwicklern und allen technischen Verantwortlichen, einen großen Bogen um ETS zu machen und das deutlich sicherere TLS 1.3-Protokoll zu verwenden. Fatalerweise haben technisch nicht versierte Nutzerinnen und Nutzer kaum eine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Das kommt ja vom Server. Dieser zweite unsichere ETS-Standard schafft eine verheerende Situation für die Online-Sicherheit. Da können wir nur ironisch Danke für gar nichts sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2019, das Technical Committee Cyber des ETSI.
Herzlichen Dank für die Laudatio, Frank Rosengart. Ich schaue noch mal ins Publikum. Vertreter des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen. Sind die heute hier anwesend? Dann mögen Sie bitte auf die Bühne kommen. Wenn nicht, dann Zeit noch mal für einen kleinen Hinweis. Auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Zuschauer, die uns per Public Streaming verfolgen, per Livestreaming verfolgen, auch Sie können nominieren. Digitalcourage nimmt die Publikumsnominierungen sehr gerne entgegen und Ihre Nachrichten werden verschlüsselt empfangen. Wir kommen zur letzten Preiskategorie, Verbraucherschutz. Und ich glaube, aufmerksame Leser wissen, um welchen Preisträger es geht. Ich wiederum weiß, dass Digitalcourage Gründungsvorstand Padelun an seiner Laudatio bis zuletzt gefeilt hat. Das hat ziemlich viel Zeit gekostet.
Bühne frei für unsere letzte Preiskategorie und für unseren Laudator, Padelun.
Feuerlöscher, Brandlast B0, das brauchen wir auch im Datenschutz. Der Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz geht an Zeit Online, vertreten durch deren Chefredakteur und Mitglied der Chefredaktion von Die Zeit, Jochen Wegner. Dafür, dass sie erstens auf ihren Websites zeit.de und mycountrytalks.org zum Teil in großem Stil Werbetrecker wie auch das Facebook-Pixel einsetzen. Zweitens dafür, dass sie 2017 bei ihrem Projekt Deutschland spricht alle personenbeziehbaren Daten inklusive der politischen Meinungen auf den Rechnern von Google abgespeichert und verarbeitet haben. Und drittens, dass sie sich für das Nachfolgeprojekt My Country Talks nicht nur von dem nimmersatten Werbeunternehmen mit Weltmachtsanspruch Google bei ihrem Projekt sponsern lassen, sondern dass sie zusätzlich Tracking-Tools eingebunden haben, mit denen Informationen an Dritte weitergegeben werden können. Und jetzt erst einmal eine Vorbemerkung. Das ist nämlich das allererste Mal, dass ich einen Big Brother Award an jemanden gebe, mit dem Rena Tangens und ich seit vielen Jahren befreundet sind. Und Freunde zu kritisieren, ist besonders schwer. Deshalb halte ich diese Laudatio in Form eines persönlich gehaltenen offenen Briefes. Und ich möchte noch eine Vorbemerkung anschließen. Ich fasse mich gleich wieder. Wir schätzen sowohl die Zeit als auch Zeit Online. Wir schätzen auch das Projekt Deutschland spricht, das jetzt internationaler My Country Talks heißt. Wir wissen, dass dieser Big Brother Award mindestens 3/4 aller Medienhäuser in Deutschland betrifft, die hier eigentlich ebenfalls stehen und sitzen müssten, um diesen Big Brother Award entgegenzunehmen. Wie so oft ist auch dieser Big Brother Award dafür gedacht, dass sich etwas verbessert, und zwar bei allen Medien und übrigens auch bei Organisationen, NGOs, Firmen und Regierungsstellen. Lieber Jochen, du hast mich immer gerne scherzhaft langhaariger Bombenleger genannt. Und in einem Artikel, den du im Mai 1995, also vor 20 Jahren, damals hießen wir noch Föbut, in der Taz geschrieben hast, gleichzeitig unsere sauberen Büros und unsere zielstrebige Zuverlässigkeit beeindruckend herausgestellt. Als wir 1998 auf Inlineskates von Bielefeld nach Bonn geskatet waren, um einen Preis namens Sinformation abzuholen, haben wir in deinem Wohnzimmer übernachtet. Ja, 2017. Das war das Jahr eines Bundestagswahlkampfs. Ihr plantet ein Projekt, ich habe irgendwo gelesen, in einer Schnapslaune, einer besonders guten, wie ich finde, das euch viel Wertschätzung und Ehre zu Recht einbringt. Es heißt, Deutschland spricht. Menschen mit möglichst gegensätzlichen Meinungen sollen privat und persönlich von Angesicht zu Angesicht miteinander ins Gespräch kommen. Auf einer Website konnten sich interessierte Menschen bewerben. Und 28.000 Menschen haben dort ein Formblatt mit 9 Punkten ausgefüllt, das dann politische Standpunkte abfragte, 9 insgesamt. Dann wurden jeweils 2 Menschen mit möglichst gegensätzlicher Meinung und die nicht allzu weit auseinander wohnten, miteinander in Kontakt gebracht, damit sie gemeinsam ein Gespräch auf neutralem Boden führen können. Einige dieser Termine habt ihr mit Journalisten begleitet und darüber berichtet. Und du, Jochen, hast sogar dich selber als Mitmacher dort eingetragen in deinem Projekt, und dein Artikel über dein Treffen mit deinem Nachbarn Mirko ist ein großartiges Stück Journalismus. Das Projekt Deutschland spricht wurde übrigens völlig zu Recht letztes Jahr mit einem Grimme Online Award ausgezeichnet. Eine Sache allerdings war echt blöd. Wie immer musste es schnell gehen bei solchen Projekten und es durfte halt nicht allzu viel kosten. Also habt ihr sämtliche Daten eurer Teilnehmer mit allen politischen Meinungen in den Cloud-Tools der Google Office Suite gespeichert und verarbeitet. Mitarbeitende der Zeit, unter anderem du am Telefon, erzählten uns, dass sie diese Tools, und bei Whistleblowern werden sich jetzt die Nackenhaare hochstellen, für weite Teile der vernetzten Redaktionsarbeit verwendet. Machen übrigens viele Redaktionen so. Es ist auch für Redaktionen, Unternehmer, wer immer irgendwo gerade ein Business aufbaut, auch so verführerisch. Ich kann diese professionellen Cloud-Dienste, die auch so hübsch aussehen, mit denen ich die Daten meiner Kundinnen und Kunden, meine Mails und Terminkalender verarbeite, ganz einfach per Klick bestellen. Und damit es datenschutzkonform aussieht, muss ich eine lange Vereinbarung unterzeichnen. Während einen oben in der Browserzeile ein freundlich gehaltenes Google.com anlächelt, klickt man Zustimmen an und schließt einen Vertrag mit einer Google-Firma ab, die von sich behauptet, in Irland angesiedelt zu sein. Ich habe dann mal nachgeguckt, die Infos, aus denen ich schließen kann, wo diese Cloud-Dienste gehostet sind, angesiedelt sind, weisen übrigens nach Mountain View, Kalifornien und werden von Google LLC betrieben. Und was ist so schlimm daran, dass redaktionelle Inhalte und politische Meinungen von Personen auf den Rechnern eines Großkonzerns, der ein Weltmonopol anstrebt, verarbeitet werden? Denn immerhin habt ihr doch einen Vertrag untereinander, wo doch drinsteht, dass die Daten ganz, ganz sicher sind. Und da gibt es ja außerdem auch dieses EU-US-Privacy-Shield-Abkommen. Die Älteren unter Ihnen werden sich noch daran erinnern. Doch Privacy-Shield ist Augenwischerei. Das kann ich in 40 Treffern, ich habe extra Google dafür benutzt, auf Zeit online nachlesen. In 160 weiteren Treffern lese ich auf den Webseiten von Zeit Online, dass es da sowas wie FISA gibt. Das heißt Foreign Intelligence Surveillance Act, auf Deutsch Gesetz zur Überwachung in der Auslandsaufklärung. Und nach diesem Act dürfen die US-Geheimdienste bei allen US-Firmen ungehindert auf die Daten von Nicht-US-Bürgerinnen und Bürgern zugreifen, wann immer sie wollen, egal wo der Server steht. Und wie wir durch Edward Snowden gelernt haben, haben die US-amerikanischen Behörden ja auch anscheinend eine Standleitung zu Google. Das sieht man in den Folien der NSA. Wäre es dann nicht ein bisschen blauäugig anzunehmen, dass eure Daten, die Daten der Mitmacherin bei Deutschland spricht und die eurer Informantinnen und so weiter nicht längst in den Rechnern der NSA schlummern? Dabei müsstet ihr Bescheid wissen. Schließlich finde ich 1600 Mal den Namen Edward Snowden bei euch auf der Website. Ihr habt grandiose Artikel zur Causa Snowden veröffentlicht, hervorragende Analysen, FAQs und Kommentare. Alles verdrängt, alles nicht so schlimm. An die Übersetzer, den nächsten Abschnitt überspringe ich. Wir haben nämlich zwei ganz tolle Simultanübersetzer, Sebastian und Bernd, danke, die das live übersetzen, ja. Zurück zu Deutschland spricht. Dafür haben euch aufmerksame Leserinnen und Leser bereits 2017 für einen Big Brother Award nominiert. Den habt ihr dann nicht bekommen, sondern ich habe bei euch Bescheid gesagt. Wir hatten euch sehr früh Bescheid gesagt, dass das, was ihr auf den Google-Strukturen geht, überhaupt nicht geht. Und nun habt ihr dann auch tapfer das Projekt weiterentwickelt. Das heißt jetzt My Country Talks. Ihr habt eine Software programmieren lassen, eine eigene, und ihr habt Partner in 50 Ländern, die das auch nutzen. Und überall in diesen Ländern helft ihr, dass Menschen zusammenkommen und miteinander reden. Ich betone nochmal, das Projekt ist toll und bitte macht unbedingt weiter. Die schnelle Projektumsetzung 2017 war halt, hörte ich, so nach dem Motto Digitalisierung first, Bedenken second. Okay, ihr versteht das vor sich gegangen, ja. Die neue Software wird nun auch nur nicht mehr bei Google in den USA gehostet, sondern in Frankfurt. In der Amazon Cloud. Okay. Ich kann von außen natürlich auch nicht so gut in eure Software, die die Dienstleistungsfirma für euch programmiert hat, reingucken. Und du hattest mir in einem Privatgespräch im Vorfeld versichert, dass keine Daten mehr bei Google verarbeitet werden. Und ich habe mir natürlich die Datenschutzerklärung dann angeschaut, die ihr da in eurer Software habt, die übrigens identisch ist. Also es ist einfach ein Link auf die Datenschutzerklärung von Zeit Online. Also muss ich davon ausgehen, was alles, was da drin steht, auch stimmt. Ich habe mir die sogar ausgedruckt. Es sind 79 Seiten. Ja, ja, einige der Inhalte musste ich mir sogar mittels des Blogs des IT-Security-Spezialisten Mike Kuketz erstmal übersetzen lassen, was das überhaupt bedeutet. Also, ihr nutzt Tracking-Techniken von DoubleClick und erklärt gleich mal in der Datenschutzerklärung, dass ihr gar nicht genau wisst, was Google mit den erfassten Daten macht. Steht da echt drin. Und da ist der DoubleClick-Bitmanager, das heißt übrigens mittlerweile Google-Marketing-Plattform, das hat sich schon verändert, da müsst ihr noch mal ran. Aber müsst ihr eh ganz rausstreichen, wo alles noch besser miteinander verzahnt ist und Google Analytics, das erwähnt ihr zwei Seiten weiter, noch tiefer eingewoben ist. Man kann sich mit einem Facebook-Login bei euch einloggen. Zu Facebook hatten wir gerade was gehört. Und das ist auch noch dieses Facebook-Pixel. Ihr verratet Facebook, wer eure Leserinnen und Leser sind. Und zwar alle. Auch die, die bewusst keinen Account bei den Datenverbrechern von Facebook haben. Und was Facebook mit den Daten macht, das wisst ihr auch nicht. Schreibt hier in euren eigenen Datenschutzinformationen. Das ist wenigstens ehrlich. Bedeutet aber juristisch, hier sitzt ein amtlicher, ehemals amtlicher Datenschutzbeauftragter, dass ihr das dann gar nicht nutzen dürft. Also völlig verboten. Das ist strafbar. Zumindest soweit ich die Datenschutzgrundverordnung verstanden habe. Und noch mehr. Google, nochmal Facebook, Google AdSense, AdWords, Google Publisher Text, Tag Manager. Übrigens, dieser Tag Manager ist toll, da kann nämlich dann auch die Redaktion oder dass man Programmierer braucht, dann noch neue Tracker einbinden und so. Super, super das Ding. Und Google Fonts, das sind die Schriften, die von Google nachgeladen werden. Die werden gar nicht erwähnt. Also jedes Mal, wenn man die Fonts nachlädt, dann weiß Google, da hat jemand Fonts nachgeladen. Also baut sowas nicht in eure Websites ein, auch wenn es nur einmal am Tag geladen wird. Das ist furchtbar. Circa 30 Tracker und Dienste stehen in eurer Datenschutzerklärung. Etwa 140 unterschiedliche Ziele rufe ich auf, wenn ich bei Zeit Online nur mal so vorbeisurfe. Sie, verehrtes Publikum, können das mal selbst ausprobieren mit den wirklich einfach zu bedienenden Tools namens WebCall und Privacy Score. Findet ihr auf unserer Website die Quellen. Übrigens, und auch wenn die Datenschutzerklärung von My Country Talks, die ihr ja einfach nur von Zeit Online kopiert habt, behauptet, wahnsinnig viele Tracker und Drittwebsites aufzurufen, ich habe schon rausgefunden, das sind in Wirklichkeit nur sehr, sehr wenige. Aber es sind die schlimmsten. Also finde ich, DoubleClick, Google Analytics, Google Fonts und der Google Tag Manager zum Beispiel ist da auf jeden Fall drin. Ich wünsche mir, du bist ja da, hast ja Einfluss, eine Gesamtausgabe der Zeit, die alle Tracker erklärt und mal so richtig aufbereitet, mit Grafiken und Datenjournalismus genial erklärt, was da wann wohin fließt. Und was für ein Leserinnenverfolgungssystem ihr da aufgebaut habt. Und wo ihr bitte nicht immer wieder nur schreibt, dass ihr das für Marketing- und Online-Zwecke verwendet. So als ginge es gar nicht darum, knallhart Kohle zu machen. Apropos Kohle. Wie ich schon mehrmals sagte, auch andere Redaktionen und Verlage arbeiten so wie ihr. 3/4 aller Nachrichtenseiten nutzen Tracker, wie ein Beitrag im Blog rufposten.de sehr klar darstellt. Überall gibt es verzweifelte Journalisten, die gerne anders Geld verdienen würden, als damit, dass ihrem Verlag nichts anderes einfällt, als Leserinnen verdaten und zu verkaufen. Und die großen Jungs in den Verlagen und Redaktionen gucken dann immer so ein bisschen herunter auf uns langhaarige Bombenleger, die idealistisch sind, die einfach nicht verstanden haben, dass man halt Geld verdienen muss in dieser Welt und Bedenken eben zeckend sind. Und ich höre immer wieder, das tun doch alle. Das fühlt sich manchmal ein bisschen arrogant an. Und wie sage ich das jetzt, ohne meinerseits arrogant zu klingen? Das tun doch alle, ist sicherlich kein guter Satz, um zu erklären, warum man Ethik und Moral außer Acht lässt. Und wir kennen uns mit dieser Herausforderung durchaus auch. Auch wir Idealisten müssen Geld einnehmen, damit wir das ganze Jahr arbeiten und auch um zum Beispiel die Big Brother Awards finanzieren zu können. Und dafür verkaufen wir auch was. Sowas wie Abos, was es bei euch gibt, also Fördermitgliedschaften oder Einzelexemplare. Das sind dann so die Spenden. Auch Digitalcourage bezahlt jeden Monat Gehälter. Und wir nutzen keine Software von Google. Unsere Mitgliederverwaltung kippen wir nicht in die Cloud. Wir denken erst darüber nach, wie wir diejenigen schützen, die uns ihre Daten anvertrauen. Wir suchen sorgfältig nach freier Software, bauen eigene Netzwerke, damit diese Weiterentwicklung für den deutschen Raum angepasst werden kann. Hier mal ein Dank an Detlef Sieber von CiviCRM. Hey, hier gäbe es unglaubliche Möglichkeiten für Start-ups, Märkte, technische Innovationen, bessere Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze, die Spaß machen. Jetzt fehlt eigentlich, dass ihr und all die Verlage, Organisationen, Behörden, die jetzt mitgemeint sind, da mitmacht, statt Geld und Seelen über den großen Teich zu werfen und unsere freie Zukunft jenseits des Überwachungskapitalismus für ein, zwei Linsengerichte zu verkaufen. Google ist einer der gierigsten Konzerne, der ein Datenmonopol anstrebt und sich überall breit macht mit friedlichen, bunten Lettern, Kicker in seine Firmenräume stellt, wo die Mitarbeiter der EU-Parlamentarier gern zum Feierabend auf eine Mate vorbeikommen und chillen, der kleine Wettbewerbe für Webdesigner ausschreibt, eine Konferenz hier und zwei Lehrstühle dort mitfinanziert, der, wie Facebook auch, Reisen ins Valley für Journalisten sponsert und Seminare und komplette Journalismusstipendien vergibt. Sprich, Google, Facebook und Co. betreiben Landschaftspflege, wie aus dem Lehrbuch der Lobbyarbeit. Was kann es da Besseres für die weitere Imageförderung geben, als mal derzeit online eine Software für ein freundliches, verbindendes Projekt zu finanzieren? Und während wir langhaarigen Bombenleger vor der Datenkrake Google warnen, sieht Google für Menschen, die sich für ganz normal halten, ganz normal aus. Sie nehmen Googles Webtools, bauen sie in ihre kleinen Projekte ein, sammeln Daten für Google und das nochmal meist, ohne es zu merken. Redakteure kommen einfach mal so auf die Idee, die Google Suite für Redaktionsarbeit zu nehmen, ohne dass das innere Kontrollorgan, das jede Journalistin und jeder Journalist haben muss oder zumindest sollte, anschlägt. So erodiert sie weg, die Seele. Der Journalist Alexander Fanta hat in einem Netzpolitik.org-Kommentar beschrieben, wie sehr er sich schämt, seine beiden Journalismusstipendien von Google finanziert bekommen zu haben und warum er das heute nicht mehr annehmen würde. 2018, also letztes Jahr, hat er zusammen mit Ingo Dachwitz eine Recherche nachgelegt, wie viel Geld Google in Medienprojekte hineinsteckt. Und wirklich fast alle nehmen Geld. Die FAZ 500.000 Euro. Spiegel 700.000 Euro. Die Taz, armselig, 109.000. Die Funke Mediengruppe, auch 500.000. Die Wirtschaftswoche, 600.000. Der Berliner Tagesspiegel für seinen Newsletter ist mit mehreren 100.000 Euro dabei. Die Rheinische Post erhielt 300.000. Tatsächlich, schreiben Alexander Fante und Ingo Dachwitz, ist es einfacher aufzuzählen, welche großen Verlage sich bisher nicht fördern ließen. Auffällig übrigens ist das Fehlen der Namen Springer, Hubert Burda und der Süddeutschen Zeitung. Ich musste da auch so ein Bild denken, das mir 2013 einen Schauer über den Rücken gejagt hat. Deutsche Chefredakteure reisen gemeinsam ins Silicon Valley. Sie besuchen all die netten Datenkraken, machen hier ein Foto am Konferenztisch, da im Besucherraum. Aber eines der Bilder ist extrem instinktlos. Die Gruppe der Chefredakteure präsentiert sich vor den Facebook-Bannern im Facebook-Hauptquartier. Das ist so ein Statement für Bedenken gar nicht. Natürlich ist es sinnvoll, dass Chefredakteure sich über diese neuen digitalen Medien informieren und selbst ein Bild machen. Aber man stellt sich nicht vor das Banner der Feinde, die euch eure Arbeit und Werbegelder stehlen, und macht ein PR-Foto. Da passt es in diese Geschichte der Korrumpierung, dass jüngst ein Vorstandsmitglied des Deutschen Journalistenverbands, DJV, ein folgendes Statement in der Verbandszeitung veröffentlicht. Die Überschrift heißt »Her mit der Kohle« und ich zitiere wörtlich. Facebook finanziert der Hamburger Media School ein Digital Journalism Fellowship inklusive Klassenfahrt in die USA. Wer jetzt aber die große Einmischung erwartet, hat zwei grundlegende Sachen nicht verstanden. Erstens finanziert Facebook, Google und Co. schon lange den Journalismus über konkrete Weiterbildungsangebote bei der Hamburger Media School, aber auch hier im DJV. Zweitens haben erfahrene Journalisten in der Regel genug Medienkompetenz, um genau zu wissen, worauf sie sich einlassen. Das Vorhergesagte und auch dieser Artikel in sich lässt genau daran Zweifel aufkommen. Deshalb, lieber Jochen, wünsche ich mir, kehr um vom Weg, den Überwachungskapitalismus voranzutreiben und die Daten eurer Leserinnen und Leser als Preis für eure journalistische Arbeit zu verschachern. Gebt Google das Geld, was ihr bekommen habt, wieder zurück. Sucht hartnäckig weiter nach Möglichkeiten, Journalismus ehrenvoll und in Würde zu betreiben und zu finanzieren. Verlange das auch von deinen Herausgebern und Verlegern. Die müssen da mitmachen. Und das wäre Innovation. Wenn dieser Wunsch in Erfüllung ginge, wenn dazu dieser Big Brother Award beitragen kann, dann sage ich tatsächlich mal gerne und ernst gemeint und aus vollem Herzen und mit viel Hoffnung, herzlichen Glückwunsch, liebe Zeit Online, lieber Jochen, zum Big Brother Award 2019 in der Kategorie Verbraucherschutz.
Ganz herzlichen Dank, Padelun. Übrigens, alle Laudationes, die Sie heute Abend hier gehört haben, werden online sein, auf Deutsch und Englisch mit Quellenangaben einsehbar auf der Big Brother Awards-Seite. Übrigens, ein interessantes Detail, im Gespräch mit Rena Tangens habe ich erfahren, dass Google auch an Digitalcourage herangetreten ist und ein ganz interessantes Angebot gemacht hat. Das da lautet, lasst uns einen gemeinsamen Datenschutzkongress veranstalten. Digitalcourage hat abgelehnt. Zitat Rena Tangens, wir wussten einfach, dass egal, was wir inhaltlich auf diesem Kongress sagen, die Botschaft immer übrig bleiben wird, Google ist schon okay, die arbeiten ja mit Digitalcourage zusammen. Gut, ich schaue ins Publikum. Ist ein Vertreter, eine Vertreterin von Zeit Online gekommen? Sehr schön. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich verhehle es nicht, ich wusste, dass Sie gekommen sind. Jochen Wegner, Chefredakteur der Zeit Online. Ich bitte um eine Stellungnahme.
Ich dachte, also mir ging das Herz auf, als vorhin Always Look on the Bright Side gesungen wird. Das wird ja, glaube ich, hauptsächlich bei Kreuzigungen gesungen. Deswegen fand ich das sehr passend. Und ich bin auch hier, um mich kreuzigen zu lassen und die Schuld für viele der Anwürfe zu übernehmen. Die Padelun, den ich seit, glaube ich, 25 Jahren kenne und Rena da formuliert hat. Ein paar... leider ist es so, also ich war sehr gespannt, weil es ging so hin und her die ganze Zeit. Wir haben uns wirklich bis gestern am Kopf gekratzt, was genau ist der Vorwurf. Ein paar sind klar, ich kann dazu was sagen. Bei ein paar war ich mir nicht so klar, was er eigentlich meint. Und ich fürchte, er hat wirklich ein paar Sachen durcheinander gebracht. Es ist fürchterlich, auf solchen Bühnen differenzierte Debatten zu führen. Ich werde es auch nicht tun.
Vielleicht ein, zwei Beispiele.
Ein kleiner Teil stimmt halt nicht, ein großer Teil stimmt. Und dann nehme ich gerne diesen Preis stellvertretend auch für alle Online-Medien. Man muss wirklich sagen, des halben Planeten entgegen. Was stimmt? Was stimmt ist, wir liefern Werbung aus. Das klingt jetzt bescheuert, aber dadurch öffnen wir das Tor für eine ganze Menge von Tracking-Möglichkeiten. Das ist so, das stimmt. Es ist kompliziert, in so einem Ökosystem zu arbeiten. Und was viele sich vielleicht nicht vorstellen können, es gibt tatsächlich eine Trennung zwischen Redaktion und Verlag, der sozusagen für das Geldverdienen zuständig ist. Tatsächlich führen viele Verlage auch diese Debatten. Wenn wir heute dieses System abschalten, dann müssten wir ungefähr, ich habe nochmal nachgerechnet, 40-50% der Redaktion einfach mal verabschieden und nochmal von vorne anfangen. Das passiert aber bereits. Also was im Moment passiert ist, dass viele Online-Angebote sehr viel stärker, das haben Sie sicher schon bemerkt, in Richtung Bezahlinhalte gehen und versuchen direkt mit ihren Lesern ein Geschäft abzuschließen. Auch das ist ein Geschäft. Auch da geht es darum, dass uns Leute Geld geben. Aber sobald sie ein Digital-Abo, sag ich mal, abgeschlossen haben, können wir langsam unser Geschäftsmodell verlagern. Ja? Ich bin jetzt Journalist, aber das ist ein Prozess, der sehr viel schneller geht, als ich erwartet hätte. Und das freut mich auch genau aus den Gründen. Es gibt edlere Finanzierungsmodelle als Werbung. Das ist das eine. Dazu zählt auch der uns vorgeworfene Facebook-Pixel, den sehr viele, ich habe neulich einen Fachartikel noch mal dazu gelesen, wo wir auch sehr beschimpft werden, den wirklich sehr viele Medien eingebunden haben. Ich telefoniere dann immer gern mit unserem Verlag, der mir versichert, nein, wir verwenden das wirklich nur, um die Leute wiederzufinden, die Zeit online lesen, um zu fragen, wollt ihr vielleicht ein Abo haben? Das ist böse vielleicht und nach allem, was ihr erzählt, sehr böse. Das ist im Moment die Realität und damit soll man sich nicht zufrieden geben. Das ist das eine. Es stimmt auch, dass wir Geld von Google genommen haben. Als ich die Beträge gesehen habe, dachte ich, auch da sind wir nicht allein. Das ist kein Argument. Wir haben das sehr lange diskutiert, ob wir das machen sollen. Und die verrückte Situation war tatsächlich, Padelun war wütend am Telefon und hat gesagt, wie konntet ihr damals bei diesem Test ein Google-Produkt einsetzen? Tatsächlich haben wir das ernst genommen, gesagt, das können wir nie wieder machen. Falls wir das jemals wieder machen, müssen wir das komplett selber bauen und ganz sicher sein. Das haben wir gemacht, dafür kriegen wir jetzt einen Preis. Und da bin ich so ein bisschen unzufrieden, weil es nicht würdigt. Und da würde ich euch nochmals einladen, bisher wolltet ihr das nicht? Also in den letzten Tagen gab es die stehende Einladung, sich das genau anzuschauen, was wir da machen. Das wolltet ihr nicht. Es ist falsch, dass wir heute noch irgendwelche Produkte verwenden, die irgendwelche Daten, die die User betreffen, die bei solchen Aktionen mitmachen, irgendwem anders zur Verfügung stellen. Nur die Redaktionen, die in dem Netzwerk User generieren, können die User sehen. Nicht mal die anderen Beteiligten an so einer Aktion. Das Letzte, was wir mit der Plattform gemacht haben, war Europe Talks. Da haben sich aus 33 Ländern 20.000 Leute angemeldet. In ganz Europa sind dann vor ein paar Wochen erst über die Grenzen gefahren, haben sich persönlich getroffen, um über Politik zu streiten. Und wir haben uns wirklich ein Bein ausgerissen, diese Kritik zu berücksichtigen. Das ist alles verschlüsselt und es gibt ein Datenschutzkonzept. Das ist wirklich sehr kompliziert. Und das, was du da vorgelesen hast, lieber Padelun, ist die Datenschutzerklärung, die für die Werbeauslieferung auf Zeit online gilt. Die hat mit dem Projekt nichts zu tun. So.
Ich fasse das nochmal zusammen. Dieses Projekt Deutschland spricht ist ja auch ein Projekt, über das die Tagesschau berichtet hat. In mehrfacher
Disclosure, ne? Die war auch dabei. Also ja. In Deutschland hatten wir 11 Medienpartner, unter anderem auch Tagesschau, Tagesthemen, den Spiegel, Spiegel Online, die Süddeutsche und so weiter. Alle haben mitgemacht. Und da haben wir wirklich darauf geachtet, dass diese Daten sicher sind. Natürlich sind Daten nie sicher. Aber das stimmt nicht.
Gut, ich merke jetzt, dass es noch eine interessante Debatte am Abend geben wird. Und ich weiß noch, ich gehörte auch zu denen, die das Berichten über Deutschland spricht auch redaktionell betreut haben, dass es wirklich ein klasse Format ist, das die Menschen zusammengebracht hat und habe mir damals wirklich eine Neuauflage gewünscht. Und
gibt es auch, ja, wahrscheinlich. Wir arbeiten gerade an 2019. Bitte kommt vorbei, schaut euch den Code an, was auch immer ihr wollt. Ihr seid herzlich eingeladen.
Eine Einladung.
Das ja nochmal zu tun. Und ich dachte mir, ich bewerbe mich für diese Jury hier, weil mich es ein bisschen geärgert hat. Sozusagen, man kann uns Journalisten vieles vorwerfen. Es gibt so ein paar Grundregeln. Wenn wir was finden gegen andere, dann konfrontieren wir die damit, listen das auf und sagen, was sagten ihr dazu? Und diesen Punkt habe ich ein bisschen vermisst. Ich war jetzt deswegen sehr gespannt auf die Rede, weil ich vorher nicht so genau wusste, was jetzt genau der Vorwurf ist. Und im Nachhinein ärgere ich mich, dass wir nicht sprechen konnten.
Aber dafür gibt es jetzt hoffentlich ja, jede Menge Gelegenheit.
Jetzt kriege ich den Preis.
Als Journalistin freue ich mich natürlich sehr, dass ein Vertreter der Medien gekommen ist und den Preis abholt. Ich sehe aber, dass es noch jede Menge Diskussionsbedarf gibt. Und vielleicht lässt sich einfach dieser Austausch in der einen oder anderen Form, vielleicht auch bei Zeit Online, dann noch fortsetzen. Und vielleicht entsteht daraus eine größere Debatte einfach über den möglichen Einfluss, den ein so großer Konzern wie Google auf den deutschen Journalismus haben kann. Oder, Jochen Wegner?
Ja, und ich würde für zwei Sachen noch werben. Das eine ist, wir haben vor ein paar Tagen schon geblockt, was wir zu den einzelnen bis dahin uns bekannten Kritikpunkten sagen können. Das bauen wir natürlich aus, sobald die Rede online ist. Geben Sie uns das Pfingstwochenende bitte Zeit. Und ich würde herzlich dazu einladen, auch die Debatte fortzuführen. Ich habe dann verzweifelt nach einem Tool gesucht, wo man anonym mit Hunderten von Leuten das online diskutieren kann. Es gibt leider nur diese Google Hangouts, dann habe ich das abgebrochen. Aber bestimmt finden wir eines, wo man sich einigermaßen anonym zu einer Debatte gerne nächste Woche oder irgendwann gehostet von Digital Courage mal treffen kann, um diese blöden kleinen Details mal zu diskutieren. Die blöden kleinen Details sind nicht so unwichtig gelegentlich. Danke.
Ich bin sicher, dass es. Danke schön. Ich bin sehr, sehr sicher, dass es sehr viele Userinnen und User, sehr viele Leserinnen und Leser sehr interessieren wird, wie wir fruchtbar diese Debatte weiterführen können. Ja, zu Nutzen eines guten Datenschutzes und zugunsten eines guten Journalismus. Ganz herzlichen Dank, Jochen Wegner. Okay, ein Blick auf die Uhr und ich merke gerade, wir hängen. Aber es war sehr, sehr spannend, jetzt diesen Austausch hier zu verfolgen. Und ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass er noch weitergeht. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass die Big Brother Awards wirken, dass sie etwas erreichen. Ein kleines Erfolgsbeispiel. Bei uns im Journalismus sagt man dazu Constructive Journalism oder Positive Journalism seit neuestem. Ein kleines Erfolgsbeispiel, wie Digital Courage wirken kann. Also wo wurden bestimmte Praktiken, bestimmte Geschäftsgebaren abgestellt und wo hatten die Big Brother Awards eine präventive Wirkung? Ein Beispiel ist die Firma CSC. Das ist eine Firma mit, intensivem Kontakt zu den US-Geheimdiensten. Nachdem der Big Brother Awards für diese Firma verliehen wurde, da haben mehrere Bundesländer ihre IT-Aufträge für diese Firma storniert. Und es wurden Vergaberichtlinien geändert für öffentliche Ausschreibungen. Wie gesagt, das ist etwas Ähnliches gewesen. Ich zitiere da Digital Courage wie die outgesourcete EDV-Abteilung der amerikanischen Geheimdienste CIA und NSA. Und es hat tatsächlich eine Verhaltensänderung gegeben. Gutes Beispiel. Zu Spenden und Fördermitgliedschaften, liebes Publikum, da habe ich Sie schon darauf hingewiesen. Noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie sich im Foyer aufhalten, Sie werden sehen, da gibt es Wahlzettel und da gibt es eine Wahlurne. Und das bedeutet, es ist eine Aufgabe für Sie, welchen der Preisträger fanden Sie heute Abend am kritikwürdigsten? Sie können jetzt nicht nur heute Abend hier abstimmen, sondern auch wenn Sie uns per Public Streaming, Livestreaming verfolgen, können Sie auch online auf der Big Brother Awards Seite darüber abstimmen, welchen Preisträger Sie am kritikwürdigsten fanden. Und an dieser Stelle, wir sind kurz vor dem Schluss, da möchte ich noch mal kurz die Unterstützer dieser Veranstaltung erwähnen. Die Werbeagentur Palast Hotel, der Internetprovider Teutonet, der Chaos Computer Club, die Stiftung Bridge, die Sebastian-Kobler-Stiftung und die Heinrich-Böll-Stiftung. Digital Courage und ich, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, uns noch im Foyer begleiten zu einem Glas Sekt, zu einem kostenlosen Glas Sekt und ebenfalls kostenfreie Live-Musik. Und wir freuen uns sehr, 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 wenn wir mit möglichst vielen Gästen einfach hier heute Abend ins Gespräch kommen. Mir war es eine Ehre und eine Freude, Sie durch den Abend zu begleiten. Und ich möchte an dieser Stelle alle Ehrenamtlichen, alle Hauptamtlichen, die diesen Abend möglich gemacht haben, alle Helferinnen und Helfer bitte auf die Bühne bitten. Die sind alle irgendwo aus der weiten Republik angereist und ich weiß, das sind nicht wenige, die heute Abend hier mitgewirkt haben. Ja, und ich kann sagen, das war der Big Brother Awards 2019. Es gibt sogar einen Termin für den nächsten Big Brother Award, nächstes Jahr, den 2020 Big Brother Award. Das wird eine Art Tanz in den Mai, und zwar am 30. April 2020. Herzlichen Dank. Und uns alle hier.